Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckle.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Ja, ich freue mich, dass wir wieder eine Folge aufnehmen und bin ganz gespannt, worüber würdest du heute gerne sprechen?
Ja, schön, dass wir wieder am Start sind. Ja, und heute geht es auch direkt um ein, ich finde, extrem gewichtiges Thema. Und zwar soll es heute um schwierige Gespräche gehen. Schwierige Gespräche heißt, wie kann man wieder miteinander sprechen, wenn Schlimmes passiert ist, wenn Unsägliches gesagt wurde. Und ich finde das so gewichtig, weil das, glaube ich, gesellschaftlich gerade extrem relevant ist, weil wir in einer Zeit leben, in der die gesellschaftliche Spaltung so stark fortschreitet und ja, da tatsächlich tiefe Gräben gesellschaftlich, auch zwischen Menschen, in Familien zu beobachten sind. Und wir wollen heute mal schauen, wie kann man da eigentlich gut mit umgehen? Was können Strategien sein, für sich selber auch zu erkennen, wo grenze ich mich ab? Wo ist es wichtig, vielleicht auch trotzdem eine Brücke zu bauen? Wie kann ich das schaffen? Wie gehe ich auch vielleicht mit einem großen inneren Widerstand um und so weiter? Genau. Und ich finde das persönlich auch einfach total gut, dass wir da nochmal genauer hinschauen, weil ich das auch tatsächlich sehr schwierig finde, auch gerade in diesen Zeiten, ne? So, gerade wenn man empathisch, ne, so mit bestimmten Themen ist und dann so starke gewalttätige oder hasserfüllt hetzerische Kommunikation beobachten kann, da selber eben darin so klar und ruhig und bei sich zu bleiben, manchmal gar nicht so einfach ist. Also genau, hoffe ich mal, dass wir heute ein bisschen was Hilfreiches so wieder in die Hand geben können.
Genau. Ja, und wir, genau, zum Eingrenzen, wir werden nicht sprechen über schwierige Gespräche auf der Arbeit, also so im Sinne von, möchte jemand entlassen oder ich möchte darüber sprechen, dass ich eine Depression habe, also jetzt nicht im Anstellungsverhältnis miteinander. Das könnte man uns vorstellen, nochmal extra zu machen, aber eher so, sag mal, moralisch zwischenmenschliche Konflikte, sei es aufgrund von Politik und entsprechenden Einstellungen, sei es aufgrund von vielleicht auseinandergehenden Interessen, weil, ja, eben klassischer Konflikt, ne, Mediation, aber auch innerhalb von Paaren oder Familien. Klar, auch auf der Arbeit kann man mal unterschiedlicher Meinung sein, ne, zwischen Kolleginnen und Kollegen. Das sind alles Dinge, die wir besprechen wollen, aber jetzt nicht welche, wo es um vertragliche, arbeitsvertragliche Verpflichtungen geht. Und bin ganz gespannt, wo wir landen mit der Folge. Ist ja ein großes, breites Thema. Und ja, ist so eine Folge, wo ich ganz gespannt bin, was im Verlauf eigentlich passieren wird.
Ja, ich auch. Ja, wir können ja direkt mal mit einem Beitrag starten. Wir haben tolle Beiträge heute wieder und letztlich, also schwierige Gespräche, da geht es dann ja auch oft eben um, wie du sagst, ne, dass da vielleicht Grenzen überschritten wurden oder, ne, das Thema insofern schwierig ist, weil da auch, ja, Verletzungen lauern können oder so. Und genau, da haben wir als erstes einmal die Ellen Wagner, die dazu was zu erzählen hat.
Hallo, ich bin Ellen Wagner. Meine Pronomen sind sie, ihr, und meine visuelle Beschreibung ist, ich bin eine light-skin-schwarze Frau mit kurzen Afrohaaren. Ich trage eine Brille und heute eine weiße Bluse mit schwarzer Hose. Ich lebe mit meiner Frau und 3 Kindern an der Ostküste der USA. Und als Wirtschaftspsychologin und systemische Coach begleite ich Organisationen sowohl in Europa als auch in den USA, Unternehmenskulturen zu schaffen, die für alle funktionieren. Dies tue ich mit Workshops, Trainings und Keynotes. In meinen Formaten erlebe ich fast immer schwierige Dialoge. Das liegt daran, dass ich komplexe Themen wie zum Beispiel Antirassismus oder Ableismus bespreche. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie tiefgreifend diese Formen von Unterdrückungen wirken und sie werden sehr schnell defensiv und wütend. Es braucht also viel Übung und Geduld, mit Menschen weiterhin in Verbindung zu bleiben, da diese Art Dialoge sehr schwierig sind. Oft vernebeln die Gefühle uns die Sicht und wir können so wütend werden, dass wir unüberlegt Dinge sagen und somit die Gesprächsperson sofort verlieren. Damit ich weiterhin im Dialog bleibe, auch wenn ich persönlich angegriffen werde, versuche ich immer auf meine Bedürfnisse, aber auch auf die Bedürfnisse meines Gegenübers zu achten. Es hilft zunächst, innere Klarheit darüber zu haben, was wir konkret brauchen, wie zum Beispiel Sicherheit, Zugehörigkeit oder Gerechtigkeit, und was wir ausdrücken möchten, ganz konkret. Also so etwas wie, sage so etwas nicht mehr, das verletzt mich. Und das Ganze, bevor wir ins Gespräch gehen. Denn häufig passiert es, dass wir keine innere Klarheit haben und dann in ein Gespräch gehen und unser Gegenüber wirklich direkt verlieren. Denn weiß ich, was ich brauche und warum ich eine Gesprächssituation schwierig finde, kann ich dies besser ausdrücken. Erfahre ich dann auch die Bedürfnisse meines Gegenübers, kann ich empathisch darauf eingehen. Das ist für mich so ein Framework, das ich auch in Workshops anbiete, das ich hier in den USA von Dr. Roxy Manning gelernt habe, was auf alle oder jegliche schwierige Gesprächssituation anwendbar ist und für mich ganz besonders gut funktioniert.
Ja, herausfordernde, anspruchsvolle Tätigkeit, würde ich sagen, wenn sie sich damit, ja, also das so zu ihrer Aufgabe gemacht hat. Und wie sie es ja auch beschreibt, diese Themen sind dann oft natürlich mit persönlichen Erfahrungen verknüpft, die vielleicht eben sehr verletzend waren oder grenzüberschreitend oder ja, wo einfach viel Leid dran geknüpft ist. Und wenn dann jemand dann eine unbedachte oder vielleicht auch absichtlich negative Äußerung dann tätigt, da dann ruhig zu bleiben, ist sicherlich auch nicht so einfach. Sie sagt ja, für sie ist wichtig, das so ein bisschen klar zu haben, ne, was es mit ihr selber macht und was ihr Bedürfnis darin ist.
Ja, total. Also ich bin gedanklich hängen geblieben bei am besten vor dem Gespräch wissen und dachte, dass manchmal kommt man in Gesprächssituationen, wo man sich vorbereiten kann, wo man vielleicht jemandem Feedback geben möchte oder wo man ja irgendwie, sag mal, wo man schon weiß, das hier wird ein schwieriges Gespräch, und es gibt ja auch Momente, in denen das etwas überraschend kommt, ne? Und dass ich das vielleicht in dem Moment noch gar nicht klar habe, warum verletzt mich das hier? Da war ich gerade so gedanklich beim Zuhören.
Ja, total. Und ich finde es auch nochmal ein Unterschied, dass es jetzt ein beruflicher Kontext ist. Und sie beschreibt das ja auch ein bisschen an der Situation zu sein, wo sie ja auch diese Aufklärungsarbeit gerne leisten möchte. Das heißt ja nicht, dass jeder Mensch auch immer dazu verpflichtet ist, jemanden aufzuklären, ne? Wenn man jetzt einer zum Beispiel rassistischen Bemerkung begegnet. Da haben wir darüber gesprochen, weiß ich gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber dass ja eigentlich nicht unbedingt die Leute, die von irgendeiner Diskriminierung betroffen sind, auch die sind, die unbedingt dann dazu verpflichtet werden sollten, dann das so zu erklären und zu erläutern und die Aufklärungsarbeit zu machen, weil die haben ja schon sozusagen genug zu tragen, ne? Jetzt ist es natürlich in so einem Kontext, wo es ja darum klar geht, ja gar keine Frage. Aber ansonsten, wie stehst du denn dazu, Katrin? Also wenn du eine Bemerkung hörst, die rassistisch ist, was würdest du sagen, wenn da so Kriterien, wann sage ich dann was dazu und wann sage ich da auch vielleicht nichts zu?
Ich finde das so gar nicht so leicht zu beantworten, weil es natürlich ein bisschen immer ums, wer ist noch dabei und in welchem Kontext und in welcher Machtbeziehung stehe ich vielleicht auch zu jemandem, ne? Also erstmal prinzipiell, wenn ich irgendwie was sehe oder höre, was ich für irgendwie Unrecht finde und wenn ich es auch in diesem Moment schon merke, es kann ja auch sein, dass mir jetzt erst im Nachhinein klar wird oder auffällt. Es ist ja manchmal so, dass man in einer Situation ist und erst danach denkt, oh, eigentlich total krass, was da eben gesagt wurde. Aber angenommen, ich merke es in dem Moment und ich, wenn es um mich selber geht oder um eine Person, die vielleicht gerade auch gar nicht dabei ist oder sowas, finde ich es immer gut. Also ist mein Lieblingstipp eigentlich, sich so ein bisschen naiv zu stellen und erstmal eine Rückfrage zu stellen. Also zu sagen, was hast du gerade gesagt? Oder eine Paraphrase, eine Zusammenfassung des eben Gehörten. Das heißt, du würdest das und das nicht machen. Also manchmal ist das schon interessant, ne? So, wie hast du das eben gemeint? Ne? So in der Richtung, kannst du mir das nochmal erklären? Wie kommst du zu dem Rückschluss? Und wenn man das ganz neutral freundlich macht, zerfällt schon vieles bei einigen. Oder auch, wenn jemand einen blöden Witz macht, dass man da sagt, Moment, da, ich habe den Witz nicht verstanden, kannst du mir den erklären? Ne? Das mag ich eigentlich gerne. Und ich finde, das ist auch was geht, wenn eigentlich jemand anders angesprochen war. Viele haben ja, wenn sie so Bystander sind, also quasi ZeugInnen von Situationen, dann so ein bisschen Sorge, übergriffig zu sein. Also jemand macht irgendwie einen Kommentar über dich, Tina, ne, irgendwie oder über Berlinerinnen. Und ich habe da zwar mal gewohnt, aber fühle mich jetzt vielleicht nicht mehr angesprochen, aber irgendwie merke ich, das war fies. Dann kann das ja sein, dass ich so in den Konflikt komme. Mische ich mich jetzt ein? Ist das doof für dich? Ist das nicht deine Entscheidung? Und ich weiß, Berlinerin ist jetzt vielleicht nicht das emotionalste Beispiel, ne? Aber wenn ich wie was Queerfeindliches mitbekomme, was Rassistisches, sollte ich mich dann sofort einmischen? Und ich finde, dieses Nachfragen kann gut funktionieren. Und man kann natürlich auch eine Ich-Botschaft geben, wenn man sich traut und sagt, also ich fand das gerade nicht so lustig oder ich fand das gerade schwierig. Also ich möchte eigentlich so nicht sprechen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das erlebt habt, ne? Und man kann aber natürlich auch nach einem Gespräch nochmal zu jemandem gehen und sagen, boah, ich habe das so und so wahrgenommen, in dem Moment war ich überfordert damit, wusste nicht, wie ich sagen sollte, kann ich jetzt irgendwas tun, ne? Kann ich Zeugin sein, falls du das irgendwo mal melden möchtest? Oder kann ich dir irgendwie, ne, kann ich dir mit irgendwas behilflich sein? Auch im Nachhinein, finde ich, kann man noch Dinge tun. Aber klar, wenn ich jetzt in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einer Person bin, mag das wieder anders sein, als wenn ich so auf Augenhöhe mit jemandem spreche.
Ja.
Und was denkst du?
Da total, die Unterscheidung finde ich total wichtig. Bin ich jetzt da allein in der Situation oder bin ich, ne, vielleicht mit jemandem, dem das widerfährt? Oder es könnte ja zum Beispiel auch wichtig sein, wenn jemand, keine Ahnung, bei der Familienfeier irgendwie einen sexistischen Kommentar macht, dass ich gar nicht unbedingt nur jetzt mit der Person spreche, die das so gesagt hat, um die irgendwie, ne, aufzuklären oder zu irgendwas zu überzeugen, sondern vielleicht auch für die Teenager-Mädchen, die mit neben mir am Tisch sitzen, einfach um da nochmal vielleicht dann, ne, mit so einer Klarheit für, ne, für Werte zu stehen und auch dafür einzutreten und, ne, so die, also eher quasi ein Gegengewicht darstellen, als dass ich jetzt wirklich die beste Strategie finde, um Onkel Otto davon zu überzeugen. Vielleicht ist, ne, das ist ja auch vielleicht eine Frage, kann ich es einschätzen und oder wie schätze ich es ein? Wie gut wird das denn wohl funktionieren auch mit dem Gegenüber? Wie offen ist denn auch das Gegenüber? Und da finde ich, gibt es große Unterschiede. Da gibt es also Menschen, die einfach, ich sag mal, so gewisse Aussagen einfach gelernt haben und das nie reflektiert haben, sich das noch gar nicht bewusst sind, dass die vielleicht in irgendeiner Weise gewaltvoll oder diskriminierend sind. Und dann gibt es Menschen, die möchten vielleicht absichtlich provozieren und vielleicht jemanden auch verstricken oder auch Menschen, die vielleicht wirklich in ihrer, also wo man wenig noch geteilte Realität und geteilten Boden hat oder so. Ne? Das ist ja auch, das ist ja irgendwie seit dem, wie sagt man, postfaktisches Zeitalter oder so. Also wenn man gar nicht mehr sozusagen eine Realität teilt, dass es dann vielleicht auch schwierig ist, wo anfangen. Ne, wenn wir beide auf, keine Ahnung, den Baum gucken und sagen, der ist grün, nee, der ist nicht grün, wird's dann irgendwann schwierig, so. Und nichtsdestotrotz kann es für mich selbst oder auch für eben die mit dabei sind, dann trotzdem wahnsinnig wichtig sein, zu sagen, und ich stehe hier dafür, dass der Baum grün ist und dass wir dabei bleiben, das so zu sagen, ne, und damit mich eben, ja, für etwas stehe oder mich auch hinter Menschen stelle, genau. Aber diese Unterscheidung ist vielleicht da schon mal wichtig, ne, wie ist so das Gegenüber, wie ist die Situation? Und das ist ja vielleicht auch, was Ellen sagt, was sind denn da auch so meine Motive, ne? Warum möchte ich das überhaupt sagen? Sicherlich, genau, da können wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen das weiter vertiefen. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch schon mal wichtig. Und die Frage, muss man da jeden Kampf kämpfen, so, ne? Also man sagt ja auch so, choose your battles. Das ist vielleicht, das weiß ich gar nicht, ob man das so klar beantworten kann. Was würdest du denn sagen? Also gibt es so eine Art moralische Verpflichtung, auch dafür einzutreten, wenn man Unrecht erfährt? Oder muss man sich dann auch so zum Thema einmischen?
Ich finde, das ist ein bisschen wie mit der Frage nach Zivilcourage. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen dürfte es etwas mehr Einstehen geben und etwas mehr Aufstehen und gerade im Moment. Und andererseits, glaube ich, gibt es auch genug Menschen, die das fast ein bisschen zu viel machen und denen, wenn ich mit denen arbeiten würde, therapeutisch, ich eher dazu raten würde, das ab und zu mal nicht zu tun. Und eben so dieses, du brauchst natürlich, musst die Sauerstoffmaske dir irgendwie selbst auch aufsetzen. Also wenn du keine Kraft mehr hast für all das, dann hilft es auch niemandem. Also dass sich mal nicht einmischen auch erlaubt ist. Natürlich auch wieder eine Frage der Privilegien, habe ich gerade gedacht. Wir haben ja schon öfter über das Thema Privilegien gesprochen. Ne, sich nochmal reflektieren. Also ich zum Beispiel jetzt als weiße Frau kann ich sagen, heute interessiere ich mich für antirassistische Themen oder heute würde ich einschreiten. und morgen nicht. Das ist natürlich auch leicht gesagt, weil ich mich dem Thema auch, na, wie soll ich sagen, ich mich durch die Welt bewegen kann, ohne dass es mir ständig ins Gesicht schlägt. Mhm. Ja, und wenn ich eine schwarze Frau bin zum Beispiel, dann hätte ich diese Wahl gar nicht. Also ich finde, da nochmal so über die eigenen Privilegien reflektieren und dann auch eine Entscheidung treffen. Ja, aber auch wenn mich ein Thema selber betrifft, also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir denke, und mal setze ich mich etwas kampfeslustiger mit sexistischen Kommentaren auseinander und mal auch nicht. Und das mache ich davon abhängig, A, wie viel Kraft habe ich gerade und welche Energie habe ich gerade, aber auch B, und deswegen vielleicht auch diese Frage nach Motiven und was möchte ich eigentlich gerade erreichen, finde ich gut. Ich habe das auch sehr oft auch nicht gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich mit der Person ja eigentlich gerade also irgendwie ein längerfristiges Ziel habe. Also wenn ich, das ist auch ein Grund, warum ich nicht noch nie irgendwie jemanden korrigiert habe und gesagt habe, du musst aber gendern oder so, weil ich, also oder überhaupt da jetzt auch nicht so einen großen Wert drauf lege, ob ich gendere auch nicht fließend, weil ich einfach mal denke, das große Ganze ist mir dann im Zweifel wichtiger. Also ich habe das Gefühl, ich verliere mein Gegenüber, wenn ich zu früh reinspringe und irgendwas kritisiere, wenn ich das Gefühl habe, ich spreche durchaus mit einem lernfähigen Gegenüber und ich setze zu schnell eine Grenze, dann hätte ich das Gefühl, dass mein langfristiges Ziel gar nicht erreicht werden könnte, ne? Also ich versuche noch ein bisschen danach abzuwägen, was will ich eigentlich hier langfristig erreichen? Ist es jetzt nur diese eine Unterhaltung und möchte ich da vielleicht auch mal einen Punkt machen oder irgendwie eine Grenze ziehen? Oder weiß ich, das ist ja irgendwie eine längerfristige Businessbeziehung, ne? Oder irgendwie jemand, mit dem ich auch noch öfter in Kontakt sein will und ich möchte so ein Pflänzchen pflanzen. Dann gehe ich vielleicht auch nicht ganz so streng rein.
Ja, total. Hast du schön mit dem Pflänzchen, finde ich, auch so gut formuliert. Und ich glaube, das ist auch mit so ein bisschen der Kern meiner eigenen Frage innerhalb dieses Themas, wann wird eher so eine klare Grenze gezogen, wann wird eher Stopp gesagt oder auch vielleicht eher eine Tür zugemacht und wann darf die Grenze auch ein bisschen erst nochmal weicher sein, etwas später erst, wenn wie gezogen werden und zugunsten des Dialogs und zugunsten des im Kontaktbleibens. Und da gibt es, finde ich, jetzt auch nicht, das eine ist das Gute und das andere ist das Schlechte. Ne? Und wie du so gerade sagtest, ne, du hast manchmal hast du mit Menschen zu tun, da denkst du dir, naja, vielleicht da mal ein bisschen weniger. Ich glaube wirklich, dass es auch, ich sag mal, für manche, die vielleicht sehr kämpferisch sind, es tatsächlich vielleicht ganz gut wäre, da auch zu üben. Ein bisschen Perspektivübernahme und dass man Dinge, also auch ein bisschen so ein Verständnis erst nochmal mehr zu entwickeln, bevor man sozusagen in das klare Bekämpfen oder des Gegens, in die sehr klar definierte Gegenposition geht. Und für andere Menschen, die eben eher so ein bisschen Konflikt vermeiden, vielleicht eher sind, sich auch eher geneigt sind, eher unterzuordnen, das natürlich ein Riesenerfolg sein kann, auch mal zu sagen, ist mir jetzt ganz egal, das höre ich mir nicht mehr an. So, und auch das von dann, und das ist halt, da gibt es, glaube ich, nicht für alle Menschen gleich, ist immer das eine besser als das andere, sondern wir können vielleicht eher ein bisschen gucken, wie finde ich denn für mich heraus, was mir oder was dienlich ist oder hilfreich so auf lange Sicht so.
Ja. Ich kam jetzt gerade eben auch aus so einer Richtung. Also ne, ich habe jetzt ja lange im Diversity Management gearbeitet oder mache das ja auch immer noch, mache ja immer noch auch so Strategieberatung oder gebe Workshops dazu. Und natürlich ist das eine Bubble, die von Menschen, die oft sehr aus eigener Erfahrung oder in der Familie entsprechende Erfahrungen gemacht haben, also leidvolle Diskriminierungserfahrungen, systemische Diskriminierungserfahrungen, wo es, glaube ich, viel Kraft und Erfahrung gekostet hat, irgendwann so klar zu sein und Dinge klar benennen zu können und mutig zu sein und sich das so ein bisschen erkämpft zu haben. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch Menschen, die nicht nur Fans von mir und meiner Arbeit sind, weil ich versucht habe, trotzdem immer auch ein bisschen pragmatisch zu sein, ne? Eben weil, also jetzt das Thema Gendern zum Beispiel, jetzt ganz sozusagen rein intellektuell und was meine Meinung angeht, ne, verstehe ich, was daran wichtig ist und warum das so wichtig ist und warum auch Menschen sagen, das ist nicht verhandelbar. Und andererseits kenne ich so viele Menschen, auch im privaten Umfeld, die ich für eigentlich die sozusagen in Anführungsstrichen die Guten halte. Ich weiß, das klingt jetzt auch spalterisch, aber wo ich das Gefühl habe, es geht um Menschlichkeit, Demokratie, das Miteinander, Respekt. Ich kenne wirklich sehr, sehr viele Menschen, die bei dem Thema komplett abgehangen sind und abgehangen werden, wenn man da zu früh, zu viel, zu schnell reingrätscht. Und ich habe das Gefühl, das kann man sich gar nicht erlauben. Auch, also jetzt egal, ob man Diversity-Leiterin ist irgendwo oder im Privaten irgendwie eine bestimmte Mission hat. Es gibt eben sehr viele Leute, die kaum Vorwissen zu dem Thema haben, gar nicht genau wissen, worum es geht und die, wenn man denen mit einer gewissen Strenge begegnet, eher in so einen Widerstand gehen. Und das ist so wie, wenn man möchte, dass die Welt veganer wird, kann man Menschen mal einladen, irgendwie in ein veganes Restaurant zu gehen oder die Hafermilch mal aufschäumen oder immer sagen, totes Tier auf deinem Teller, so, sofort, ja? Also beim Kennenlernen quasi schon. Und ich frage mich eben, was bringt mehr, ne? Also ich glaube, wenn man immer sagt, totes Tier auf deinem Teller, wird man nicht mehr eingeladen. Heißt, ich versuche strategisch anstatt aktivistisch zu sein.
Ja, ich denke, insgesamt sind wir uns, glaube ich, einig, dass wenn wir jemanden angreifen, dass bei dem dann eher die Schotten dicht sind, ne? Also, dass man Menschen nicht dazu bewegt oder nicht, dass das nicht so erfolgversprechend ist, wenn man möchte, dass sich jemand irgendwie weiterentwickelt oder was versteht oder mehr Bewusstsein erlangt und dass das schon grundsätzlich total wichtig ist, erstmal den Menschen auch da abzuholen, wo er steht und vielleicht auch da, ja, das ist ja vielleicht auch so eine Unterscheidung, ob ich jetzt die Sache quasi bekämpfe oder den Menschen. Also natürlich, weiß ich nicht, bin ich für Feminismus und dass Frauen gleichberechtigt respektvoll behandelt werden. Und wenn jetzt aber jemand, keine Ahnung, ich sag mal ein ganz banales Beispiel, eher Friseuse sagt als Friseurin oder so, wenn ich da dann direkt ein emotionales Fass aufmache und den Menschen das Gefühl gebe, ich verurteile dich jetzt, weil ich dir jetzt unterstelle, dass du jetzt so ein Bild verkörperst, dann mache ich da ja auch so Fronten auf, wo das so die Frage ist. Und gleichzeitig, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, aktiv, wie heißt das hier, so Andrew Tate Sachen irgendwie verbreitet und die schlimmsten frauenverachtenden Dinge, da wiederum, denke ich, kann das ja durchaus auch wichtig sein, durchaus zu sagen, ganz egal, das geht gar nicht. Und, ne, und dann auch vielleicht den Raum zu verlassen, wenn das dann nicht stoppt oder so. Aber das gilt es halt eben auch so ein bisschen abzuwägen. Und da, ich fand das irgendwie ganz schön. Genau, das kann ich vielleicht jetzt direkt mal anbringen. Und zwar, es gibt von dem Friedemann Schulz von Thun, das ist so ein ganz bekannter Kommunikationspsychologe, den kennt man so vom Vier-Ohren-Modell, ne, oder die vier Seiten einer Botschaft. Und der hat beim Gespräch mit schwierigen Menschen, gesagt, das wäre sinnvoll, für sich selber und im Gespräch zu unterscheiden, erstmal nach dem Verstehen, also auf jemanden zuzugehen. Wie du das auch gerade gesagt hast, ich möchte erstmal verstehen, was meinst du da genau und was sind so die Hintergründe und durch den Austausch vielleicht auch ein Verständnis zu haben. Also ich verstehe, warum die Person das so sieht oder wie sie dazu kommt, wie sie geprägt ist, was ihr soziokultureller Hintergrund ist oder was ihre Bedürfnisse auch einfach sind an der Stelle oder die Erfahrungen, die dazu geführt haben. Was aber nicht heißt, einverstanden zu sein. Und das ist dann die dritte Unterscheidung. Also ich kann es verstehen, ich kann auch Verständnis haben. Das heißt nicht, dass ich einverstanden bin. Aber wenn ich das für mich auch in einem Gespräch erstmal so unterteile und auch so benenne, dass ich sagen kann, ich höre dir zu und dass ich nicht sofort Nein sage, heißt nicht, dass ich zustimme, sondern aber, dass das, glaube ich, dann den Raum so ein bisschen auch schaffen kann, den wir brauchen, um das dann, ja, um dann auch hilfreich darauf reagieren zu können. Ich glaube, das haben wir ganz viel im Kopf. Wenn ich jetzt nicht sofort was dagegen sage, dann habe ich schon zugestimmt. Oder wenn ich jetzt Verständnis zeige, dann mache ich mich jetzt gemein mit den Menschen, die da, ne, so irgendwie für irgendwas Aggressives oder Schlechtes stehen. Genau.
Ich habe gerade noch gedacht an, ne, das Wort Ambiguitätstoleranz oder Ambivalenztoleranz, also dass vielleicht auch zwei Dinge nebeneinander existieren dürfen und irgendwie auch gleichzeitig wahr oder da sein dürfen, als sowieso auch irgendwie eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit, würde ich denken, eben auch weil, wie du schon gesagt hast, es oft nicht die eine Erklärung gibt oder den einen Weg oder die eine Sichtweise, rein neurologisch auch schon nicht, aber auch in so einer komplexen Welt. Aber ich habe gerade gedacht an unsere Folgen zum Thema gute Fragen stellen. Die können wir auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Also wo es ja auch nochmal darum ging, was ist eigentlich richtig gutes Zuhören, aktives Zuhören? Und da haben wir auch gesagt, das ist so unterschätzt, weil erst wenn man jemandem das Gefühl gegeben hat, richtig zugehört zu haben, geht es oft überhaupt ins Konstruktive zu gehen und geht es Tipps zu geben zum Beispiel. Also wenn man überhaupt Tipps geben möchte. Aber so therapeutisch zum Beispiel, ne, wenn ich mir nicht vernünftig angehört habe, wieso jemand gerade traurig ist und sich auswegslos fühlt, dann brauche ich nicht mit einem Auswegsvorschlag kommen, selbst wenn das am Ende der Therapie vielleicht das ist, was passieren wird und man das schon ahnt und man weiß, das wird helfen. Aber ich finde, man muss sich das so erarbeiten, dass die andere Person es überhaupt annehmen und aufnehmen kann, jetzt so nach vorne zu gucken. Und ich finde, bei so einem Konflikt ist eigentlich ähnlich, ne? Das, was du gerade auch gesagt hast, was ich gerade auch eigentlich nochmal so in eigene Worte, ne? Dass man sich erstmal gegenseitig hören und sehen muss, da um überhaupt irgendeinen Mittelweg zu finden. Ansonsten ist das sozusagen einfach gar nicht möglich. Dann gibt es ganz automatische Widerstände und dann findet man, glaube ich, nicht das Potenzial, was es gegeben hätte, wenn man sich etwas mehr Zeit genommen hätte fürs Gegenüber.
Ja, ja. Es ist halt so schwierig, wenn so Äußerungen oder, ich sag mal so als Beispiel, keine Ahnung, was jetzt gerade, was wir jetzt so in den USA erleben, wieder so Frauenrechte, ne, so zurückgedreht werden, keine Ahnung, ne, und dann mit diesen absoluten Abtreibungsverboten, auch wenn ein Kind 11 Jahre alt ist und das, ne, also was weiß ich, so ein Inzestmissbrauchsgeschehen war und trotzdem nicht und so. Und das ist natürlich etwas, was so hoch emotional ist, dass ich da zu einem Punkt zu kommen, jetzt möchte ich trotzdem erstmal verstehen und so weiter, dachte ich so, boah, wie machst du das denn dann, ne? Wenn dann tatsächlich, also ich hatte jetzt nicht die Situation, aber ne, wenn da jetzt irgendwie so ein Mann Mitte 40 jetzt erzählen würde, warum das richtig ist, dass die Mädchen da das dann irgendwie trotzdem die Schwangerschaft dann so, weiterführen müssten. Und was mir jetzt so aktuell da so ein bisschen bei geholfen hat, war auch nochmal so die Perspektive, ein bisschen weg vom Sachinhalt, dass Menschen Dinge nicht nur deswegen vertreten, weil sie wirklich in einer freien Entscheidung sagen, diese Standpunkte und oder diese politische Sicht finde ich gut, sondern dass das eben ganz häufig auch einfach damit zu tun hat, dass man zu einer Gruppe sich zugehörig fühlen möchte. Und wenn zum Beispiel die ganze Familie das so sieht und man möchte nicht aus dieser Familie ausgeschlossen werden, man das besser auch so sieht. Oder dass, und das ist ja manchmal auch so, wenn jetzt, keine Ahnung, auf dem Schulhof die beliebten Kinder den Ton angeben und dann ist der Ton jetzt dieser und man hätte wirklich jeden Tag negative Konsequenzen zu spüren, wenn man sich dagegen stellt, dann geht es einfach da um was anderes, ne? Und diese ein bisschen mit im Blick zu haben, wie hat sich denn so eine Meinung überhaupt gebildet und was hat dazu geführt, dass das so geäußert wird und ist der Mensch da wirklich so frei auch drin, eine andere Position einzunehmen in der Situation, in der er da gerade ist und dass wir zugehörig sein wollen, das erleben wir doch auch jetzt so gerade, wenn man sich so fragt, warum ist das so attraktiv für manche Jugendliche, ne, jetzt sich so rechtsradikalen Gruppierungen anzuschließen. Und was ganz oben ja immer steht, ist irgendwie, da ist man willkommen, da wird man aufgenommen, da wird man anerkannt, da steht man füreinander ein. Und dieses ganze, dieses Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit da so stark befriedigt wird. Und wenn da einfach das viel wichtigere Bedürfnis ist, dann ist es halt leicht gesagt, ne, zu sagen, nö, jetzt hier, handel mal werteorientiert. Und erschließe dir diese Werte auch mal alleine für dich, so, ne, wenn das Umfeld doch anders ist. Mir hat das persönlich so geholfen, um da so ein bisschen, dadurch ist etwas komplexer zu sehen, dieses Innere von, oh mein Gott, das kann man doch so nicht sehen, ein bisschen für den Moment etwas mehr so sein lassen zu können, um zu sehen, ne, das ist nicht, weil das nicht das einzige Problem ist, was wir hier haben, sozusagen, ne, das nicht nur der Sachinhalt ist.
Ja, und Ellen sprach ja gerade auch über Bedürfnisse. Da gibt's ja, wenn man sich fragt, was sind das eigentlich für Bedürfnisse? So das Basismodell oder was man als erstes dazu lernt in der Psychologie, ist ja die Maslow'sche Bedürfnishierarchie oder Bedürfnispyramide, wo es so um, okay, erst vielleicht hat man so physiologische Bedürfnisse nach Hunger, also oder satt sein, was zu trinken haben, nicht frieren und solche Dinge. Sicherheitsbedürfnisse, irgendwie vielleicht eine gewisse finanzielle Sicherheit, irgendwie Dach über dem Kopf und nicht lebensbedrohlich irgendwie in Verhältnissen zu leben, also ne, kein Krieg und dann so soziale Bedürfnisse nach Gruppe, nach Zugehörigkeit und so weiter. Ne? Und dann kommen die Individualbedürfnisse und am Ende die Selbstverwirklichung, wenn alles andere und die Idee ist so, ne, wenn das eine muss gestillt sein, bis überhaupt das andere ein Bedürfnis wird und die neuere Forschung sagt, das ist ein kleines bisschen komplexer, es ist nicht so, dass es immer nur, also erst das eine, dann das andere gibt. Ich habe gerade noch mal gedacht, eine nette Quelle, die ich auch ganz schön finde, ist von der Gesellschaft GfK für, wie heißen die denn, gewaltfreie Kommunikation. Ne? Da gibt es zum Beispiel so einen Bedürfnisnavigator, den man auch sieht, wenn man den googelt. Da ist es noch mal ein bisschen ausgefuchster. Also da gibt es so selbstbestimmt sein, entspannt sein, Sicherheit, verbunden sein als Bedürfnis und dann innerhalb dieser Quadranten noch mal mehr. Ne? Ich möchte vielleicht mich austauschen, möchte was beitragen, ich möchte wirksam sein, ich möchte es leicht haben, ich möchte, dass es gerecht ist und so weiter. Und genau wie du das sagst, wenn man von der Sachebene weggeht, dann findet man vielleicht eben Themen auf dieser Ebene, die man gut nachvollziehen kann. Und was ich zum Beispiel irgendwie nachvollziehen kann, ich sage ja auch ganz gerne, weil ich bin so ein Punkrock-Mädchen, ging ja früher auch um sozusagen ein bisschen was Provokantes sagen und Sachen sagen, die man so nicht sagen darf und so. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, als die erste Person in meinem Bekanntenkreis mal so sagte, ich habe die AfD gewählt, weiß ich noch, das war keine leichte Diskussion, so, aber es ging plötzlich auch viel um, das muss man ja wohl noch sagen dürfen. Und das wiederum ist an sich ein Bedürfnis, was ich nachvollziehen kann. Und darüber kamen wir dann ganz gut ins Gespräch. Also dieses Dinge sagen dürfen, ungemütliche Wahrheiten aussprechen dürfen, also was auch immer Wahrheiten dann ist und ob man jetzt da einer Meinung ist, was eine Wahrheit ist. Aber dieses Bedürfnis nach auch so einer gewissen, das Gefühl, rebellisch zu sein, zu haben wiederum, war was Verbindendes, ja.
Ja. Also so, dass wenn man es manchmal so auf die Bedürfnisse dahinter runterbricht, da kann dann auch wieder ganz viel Verständnis ja auch entstehen. So, wobei das mit dem, dass in nichts mehr sagen dürfen oder wohl, ja oft auch eher so ein bisschen verdreht ist, dass man es halt nicht unwidersprochen sagen darf. Ne? Dass man halt Gegenwind bekommt und das ja eigentlich eher die Kritik ist. Man darf es ja sagen, man kommt ja nicht sofort ins Gefängnis oder hat eine Geldstrafe, wie man sagt, aber man bekommt halt Widerspruch. Und das ist ja eigentlich eher, was oft gemeint, aber nicht gesagt ist mit, ich möchte das sagen dürfen, ohne dafür kritisiert zu werden. Ne? Und
ja.
Das, ja.
Also, aber das werden wir ja bei der Sache, ne? Also in der Sache fände ich total spannend. Vielleicht können wir das uns mal notieren. Vielleicht schaffen wir das gleich noch dazu zu kommen. Also sowas wie Cancel Culture und kommunikativ, wann lösche ich vielleicht auch mal einen Kommentar zum Beispiel und wann muss ich ihn vielleicht auch aushalten oder so, ne? Online. Fände ich spannend. Aber ich meine jetzt, um die Bedürfnisse, dann, wie ich das finde, ist ja nochmal eine andere Frage, ne? Aber sich darüber zu unterhalten, wo kommt es denn jetzt her und was findest du daran spannend? Das ist eher das, was ich jetzt gerade meinte, ne? Und als du gerade meintest, eine Meinung kommt ja auch nicht einfach so aus dem Nichts, sondern auch aus dem sozialen Umfeld, habe ich noch gedacht, ja, und aus auch einer gewissen kommunikativen Bubble, in der man sich dadurch befindet. Wir stellten nämlich in dieser Diskussion, von der ich gerade sprach, auch damals fest, naja, wir kriegen natürlich auch komplett unterschiedliche Meinungen und Artikel und Beiträge in den Feed und in unsere, also wenn wir einfach googeln oder wenn wir einfach durch unsere Social-Media-Kanäle scrollen, sehen wir komplett unterschiedliche Beiträge die ganze Zeit und der Algorithmus verstärkt das ja die ganze Zeit noch mehr. Du, dir hat das gefallen, dann wird dir auch das gefallen. Ne? Und dann haben wir eine Zeit lang mal ausgemacht, uns immer Artikel zu senden, die uns gerade bewegt haben und haben uns versprochen, die aufmerksam zu lesen und konstruktiv nachzufragen. Da habe ich Dinge gelesen, die hätte ich, glaube ich, selbst nicht gelesen, hätte die nach der Überschrift gar nicht erst aufgemacht. Ne? Und das fand ich aber wichtig, weil erstens, um meinen Algorithmus auch so ein bisschen, ich sag mal, mittig zu halten, aber auch, um mich mal ernsthaft auseinanderzusetzen mit gewissen Statistiken, mal Quellen zu prüfen und so, nicht alles von vornherein als Quatsch abzutun.
Ja, total. Das ist ja richtig Arbeit, ne? Man merkt das so, je mehr man, das ist es halt nicht so leicht und mal eben und schnell getan, sondern das ist dann echt auch anstrengende Auseinandersetzung. So vielleicht, bevor wir so noch zum nächsten O-Ton kommen, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie jetzt auch schon eine Weile her, aber es war jetzt, glaube ich, auch so im Zuge der politischen Entwicklung in den USA, dass ich irgendwann mal gepostet habe, dass ich das ja gerade jetzt so wichtig finde, dass eben zum Beispiel sich Cis-Menschen für Transpersonen einsetzen und Weiße für People of Color und Männer für Frauenrechte. Und was ich damit so meine, ist, dass der selber in dem Moment eher so angegriffen ist oder so verletzt, ist es halt viel schwieriger, sachlich und ruhig und konstruktiv für eine Sache einzutreten. Und dass gerade die Menschen, die nicht unmittelbar betroffen sind und trotzdem das Unrecht einordnen können und dann trotzdem werteorientiert handeln können, das eigentlich viel konstruktiver und stärker und besser machen können. Also das wäre so ein Appell. Natürlich kann das jeder und muss das jeder auch für sich entscheiden. Aber vielleicht so generell mal zu schauen, muss ich eigentlich immer nur meine eigenen Kämpfe kämpfen Oder ist es nicht vielleicht im Sinne von übergeordneten Werten wie Gerechtigkeit oder Würde oder ne, was uns wichtig ist, gerade an der Stelle hilfreich zu sein, wo ich persönlich nicht betroffen bin, weil ich da vielleicht viel stärker und souveräner agieren kann. Ja.
Ja, was ich gerade spannend finde, aber vielleicht hören wir tatsächlich gleich in den nächsten O-Ton rein, der passt eigentlich auch gut zu dem Thema, aber dieses, ich setze mich für andere ein, geht ja auch, oder diese Idee von Gerechtigkeit auch für andere und die Gruppe und so, geht ja auch, aber erst dann, auch wenn ich das Gefühl habe, irgendwer hat sich auch für mich eingesetzt oder irgendwer sieht auch mich, ne? Ich glaube, das ist im Moment ein großes Problem hinter dem gesellschaftlichen Konflikt, dieses, hört mal auf, die Minderheiten so wichtig zu finden oder diese wenigen, also ne, wer auch immer das dann sind und ob das wirklich Minderheiten sind und so, alles dahingestellt, aber so vom Narrativ her, ne, wenn sozusagen meine Familie nicht weiß, wovon sie sich gerade ernähren soll oder wenn ich wenn ich schon keinen Job finde und so, wieso soll ich mich dann jetzt noch dafür einsetzen, wie ob jemand ne, sozusagen non-binary people mit in die Sprache aufnimmt und so. Also ich finde, das ist ja, da sieht man dieses Bedürfnisthema, ne? Ja, gerne. Ich setze mich gerne für andere ein, aber nur, wenn meine Grundbedürfnisse, und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich das so sehe, ne? Aber wenn ich jetzt versuche, das Narrativ mal so zu wiederholen, wäre das ja auch so, nee, also solange ich mich nicht gesehen fühle und das Gefühl habe, ich bin gerade komplett übersehen von Politik, Medien, wie auch immer, dann funktioniert das nicht mehr mit diesem moralischen Appell. So.
Total. Mhm. Ich hatte das letztens auch irgendwo mal diesen Spruch, als hätten wir nicht genügend andere Probleme. Ich halte das für ein tiefes Missverständnis, ne? Was weiß ich?
Keine Ahnung.
Feministische Außenpolitik. Haben wir nicht genügend andere Probleme? Dass aber quasi man daran bemessen kann, wie es um Menschenrechte steht und insgesamt dadurch auch um politische Stabilität und funktionierenden Rechtsstaat, man sehr stark in Ländern daran auch bemessen kann, wie mit Frauen umgegangen wird und welche Rechte die haben und dass das eigentlich die Grundlage für alles Weitere ist. Ne? Das ist gar kein... Ne, so ein Add-on oder so ein, ne, wenn wir alles andere gut geregelt haben, dann können wir uns dem widmen, sondern dass das eigentlich viel eher was Grundlegendes ist und dass auch, wenn wir uns um Minderheitenrechte kümmern, uns ja eben nicht nur um Minderheitenrechte kümmern, sondern was nicht für den Schwächsten sicher ist, ist letztlich für keinen sicher, weil jeder kann zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben in eine schwache Position kommen. Das ist ich, also Gott bewahre, aber hast du morgen Schlaganfall und kannst nicht mehr gut für dich selber sprechen, da bist du aber verdammt froh, dass Menschen sich darum kümmern, dass auch, keine Ahnung, andere Arten der Kommunikation für dich bereitstehen oder ne, dass trotzdem darauf aufgepasst wird, dass deine Würde und deine Rechte gewahrt werden. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass dann das, wofür man sich einsetzt, eben nur für diese eine Gruppe hilfreich ist, sondern es geht dann immer um grundsätzlich Sicherheit und Gerechtigkeit für alle und Schutz auch für alle. Aber das ist halt, das sehen die Menschen nicht so. Das kann ich auch total verstehen. Auch so wie du sagst, ja, was hat das erstmal mit mir zu tun? Diese Verbindung wird nicht gemacht. Ne? So, das ist ja jetzt gerade nicht mein Problem. Und dann, warum wird sich da um jemand anders gekümmert und nicht um mich? Und das ist, glaube ich, wie in so einer Familie, wenn so Geschwisterkinder, wenn das Thema des einen mehr behandelt wird als das andere. Man kann sich, glaube ich, viel leichter auch diesen Themen öffnen, wenn man das Gefühl hat, es geht insgesamt gerecht zu. Und das ist halt genau wie du sagst, ne? Wenn meine Bedürfnisse, oder wenn ich doch nicht gerecht behandelt werde, warum soll ich mich jetzt dafür einsetzen, dass andere gerecht behandelt werden? Und dass wir es irgendwie hinkriegen mit, nee, es geht darum schon, dass alle gerecht behandelt werden. Ja,
ja. Aber ich glaube, das Schwierige ist halt, dass es im Moment wie auch gefühlt wie so eine, nicht gefühlt, aber dass es halt auch so eine Multikrise ist, ne? Dass irgendwie das auch überfordernd ist. Also, dass man dann sich denkt, okay, also wir, geht es jetzt wirklich um Sprache oder geht es gerade um die Klimakrise und ne, sozusagen, also ja, Gerechtigkeit und Inklusion gerne, aber ne, wollen wir dann nicht vielleicht eher über Sozialleistungen sprechen, als darüber, wie wir sprechen und so weiter. Also auch innerhalb dieser Themen nochmal eine Gewichtung. Ne? Aber genau, ich würde gerne einmal einen O-Ton abspielen, auch von einer Person, mit der ich manchmal hitzig diskutiere und deswegen die Person gefragt habe, ob sie mal so aufspeichern könnte zum Thema schwierige Gespräche. Ich mach's mal an.
Ich bin Ende 40, bin berufstätig, ich habe eine 17-jährige Tochter und ich bin politisch und gesellschaftlich solide informiert und interessiert. Ich bin weder Kommunikationsexperte noch Soziologe oder Politikwissenschaftler, sondern ich teile hier einfach nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich würde mich selbst als eine Person mit einer eindeutigen und starken Meinung beschreiben, allerdings ohne die zu proklamieren oder anderen aufzwingen zu wollen. Halte mich dabei eher für offen, diskussionsbereit und finde den Austausch mit anderen Meinungen und Positionen unfassbar wichtig, weil es mir halt hilft, meine eigene Person zu reflektieren, zu überprüfen und im Idealfall zu schärfen oder zu korrigieren. Die Streit- und Diskussionskultur, die ich heutzutage sowohl in der Gesellschaft als auch oftmals im Privatbereich wahrnehme, finde ich vollkommen entgleist und langfristig extrem schädlich für unser gesellschaftliches Zusammenleben, weil sie wenig konstruktiv, sondern tendenziell emotional geführt wird und es damit oftmals nicht mehr um den Austausch oder um die Lösung eines Problems geht, sondern vielmehr ums Gewinnen oder Recht haben. Runtergebrochen und pragmatisch wäre mein Ansatz für die Fragestellung darüber, wie man im Dialog bleibt, also eher, es ist eine Frage des Wollens und Könnens und der Intention. Zur Intention. Erstmal steht für mich im Vordergrund, was ich mir eigentlich als Ergebnis des Dialogs vorstelle. Also, möchte ich gewinnen oder möchte ich ein Problem lösen? Meiner Meinung nach geht es da heutzutage gerade in der öffentlichen Diskussion nahezu ausschließlich ums Gewinnen, was dann zu einer entsprechenden Rhetorik führt, die abhängig von den individuellen Fähigkeiten und dem Talent den eigentlichen Diskurs relativ schnell beendet, was natürlich überhaupt gar nicht zielführend ist. Wie jeder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung weiß, unterscheidet sich das deutlich im privaten Bereich, wo es dann tendenziell eher lösungsorientiert zugeht, weil beide Seiten hier ein gemeinsames Interesse haben, sodass die Gesprächsführung eher konstruktiv, lösungsorientiert geführt wird, zumindest so lange, bis es dann irgendwann emotional wird. Zum Wollen und Können, wenn ich eigentlich gar kein Gespräch über ein Thema führen möchte, dann ist das Ganze natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Entsprechend sieht dann auch meine Rhetorik und Argumentation aus. Ich finde, das sieht man häufig ganz gut in der heutigen Diskussionskultur in unserer Gesellschaft, wo Menschen Statements proklamieren, die jegliche Diskussion von vornherein unmöglich machen. Jetzt weiß man nicht ganz genau, warum sie das tun, aber es spaltet und distanziert weitaus mehr, als es dem Kontext ihrer Sache eigentlich dient. Es gibt aktuell etliche Themen, wo erwartet wird, dass eine Positionierung eindeutig zu sein hat. Rechts, links, Israel-Palästina-Konflikt, Ukraine, Trump, LGBTQ, name it. Entspricht die Position jedoch nicht dem vermeintlichen Konsens, ist es oftmals so, dass gerade das Gespräch mit den Menschen, die ich nicht so gut kenne oder die mich nicht so gut kennen, gar nicht erst wirklich zustande kommt. Zu vielen dieser Themen habe ich natürlich eine persönliche Meinung, die auch dem erwarteten Konsens entspricht, aber zu einigen halt auch nicht. Ich habe festgestellt, dass ich mich mittlerweile nicht mehr so gerne über diese Themen unterhalte, gerade mit Leuten, die mir nicht so nahestehen. Da vermeide ich sie sogar ganz, weil oftmals die vehemente und festgefahrene Reaktion meines Gegenübers eine inhaltliche Diskussion über das Thema fast unmöglich macht. Oder da habe ich dann einfach keine Lust mehr drauf. Die Bereitschaft, einfach mal zuzuhören, andere Meinungen zu akzeptieren, hat aus meiner Wahrnehmung heraus deutlich abgenommen. Damit kann dann ein solches Gespräch von Anfang an gar nicht mehr auf Augenhöhe stattfinden. Und der Austausch und Dialog, die eigentlich total wichtig wären, gerade wenn man anderer Meinung ist, wird halt von vornherein verhindert.
Ich finde das total wichtig, was er sagt. Diese, also Diskussionskultur, die eher so eine starke Position proklamiert und nicht wirklich offen ist. Und ich glaube, wir haben das Problem, dass, und ich würde mal sagen, vielleicht so seit Corona-Zeiten, dass, ich sag mal so, die Spielregeln nicht mehr eingehalten wurden in Diskussionen. Also zum Beispiel, dass man nicht lügt oder dass man quasi, also ich sag mal, da wo vielleicht auch eben so Verschwörungstheorien und oder eben ne, sowas sehr Stimmungsmache, emotionalisierend oder so war, wo wir uns eben von einem Diskurs entfernt haben, der sich so an so bestimmte Grundregeln hält, wo man weiß, okay, grundsätzlich geht es fair zu, wie wir hier diskutieren. Und ich glaube, durch diese Erfahrung, dass das irgendwann nicht fair zuging, und das finde ich jetzt auch von beiden Seiten. Also so von beiden Seiten jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Corona-Krise, ob das jetzt, gibt es Corona, gibt es nicht oder so. Dass es dann so emotionalisiert war irgendwann und so viele Grenzen schon überschritten wurden, dass dann eben anstelle eben eines sachlichen Diskurses persönliche Angriffe oder Canceln oder ne, so extreme Reaktionen, dass diese Erfahrungen gemacht wurden. Und ich glaube, das Vertrauen jetzt auch da ein bisschen drin nicht mehr so vorhanden ist, dass man, dass quasi eine Diskussion fair ablaufen kann. Und dann quasi man schon oder viele Menschen vielleicht schon mit so viel, ne, so ich sag mal, in der Rüstung eingepackt, nur noch sozusagen ihre Position vertreten und da eben aufgrund dieser negativen Erfahrung und des großen Vertrauensverlustes sozusagen sehr schwierig ist, wieder in diese Offenheit zu kommen. Und das finde ich also wirklich einen wichtigen Punkt, was er sagt. Das müsste man. Und da frage ich mich aber auch ein bisschen, ja, und das ist aber nicht so einfach, ne? Gerade wenn das, wenn die Erfahrung ja gezeigt hat, ja, das ist so ein bisschen wie, weil, ja, gut, Boxring ist vielleicht ein bisschen zu aggressives Bild, aber ich sag mal so, in sportliche Begegnung innerhalb eines Boxrings, ich ja da auch nur mich drauf wage, wenn ich weiß, dass der Schiedsrichter fair ist und dass nach dem Gong auch wirklich erstmal Schluss ist, sozusagen. Und wenn da auf einmal diese Regeln nicht mehr gelten, ja, würde ich da auch mich nicht mehr so drauf einlassen. Das heißt, wie können wir da auch wieder zu so einer guten Diskussions- und Streitkultur zurückfinden? Wie kann da wieder Vertrauen wachsen nach diesen Erfahrungen? Und das ist so ein bisschen wie dann in der Paartherapie. Nee, jetzt muss erst der andere so. Nee, ich muss, ne? Und dann der andere sagt, nee, erst musst du jetzt so. Und jeder soll zuerst sozusagen sein Schutzschild runterlassen. Und das ist nicht so einfach.
Ja, und was ich auch interessant finde an diesem Wollen und Können, also ne, die Frage der Absicht, was ist die Absicht, das haben wir eben auch schon besprochen, oder was ist das Bedürfnis, ne? Bin ich wütend und möchte sozusagen jetzt zurückverletzen oder möchte ich, dass wir uns irgendwo gemeinsam hinbewegen und so. Aber das Können, das ist eine Diskussion, die habe ich mit der Person tatsächlich öfter, weil die so sagt, ja, aber Katrin, hier für deine Themen, da muss man ja ein halbes Studium gemacht haben, bis man überhaupt irgendwie erstmal verstanden hat, worum es geht. Und also damit zum Beispiel das Thema, ne, LGBTQIA+, was ist das? Also allein schon, wofür stehen die Begriffe? Ne? Und wer von den Menschen, die ja vielleicht eine Meinung zu haben, dass LehrerIn komisch klingt, weiß, dass diese Pause sich Glottisschlag nennt, dass wir die auch in anderen Worten haben wie Spiegelei. Wer weiß, was überhaupt das I ist und was der Unterschied zwischen Inter und Trans ist und ne, dass man vielleicht tatsächlich rein biologisch mehr als nur zwei Geschlechter feststellen kann und so weiter. Also ne, ich habe halt in meiner Arbeit auch mit Betriebsräten und so weiter manchmal gesagt, so sie dürfen jede Meinung auch haben. Ich möchte nur sicherstellen, dass es eine informierte Meinung ist. Und können wir mal so einen Schritt zurückgehen, so ein bisschen uns die Themen irgendwie angucken, bis wir das Gefühl haben, wir haben das alle verstanden. Und dann dürfen sie auch eine Entscheidung treffen, die muss auch nicht die sein, die ich getroffen hätte, aber es sollte doch eine informierte Entscheidung sein. Das macht man doch im Business an anderen Stellen auch. Da mussten sich jetzt auch alle damit auseinandersetzen, was ist denn künstliche Intelligenz und wie wollen wir die einsetzen? Und dann darf man sich auch dagegen entscheiden, ne? Aber man muss es ja erstmal verstanden haben. Und gleichzeitig, wer erklärt denn in Ruhe und nimmt sich die Zeit, sowas auch aufzubereiten? Und wo haben Menschen die Chance, überhaupt in so einen Lernraum zu gehen? Ne? Also in der Diversity-Bubble sagt man dann gerne, ja, ne, check your privileges. So. Also wenn du da dich noch nie mit auseinandersetzen musstest, dann bist du ja wohl sau privilegiert. Dann nimm dir Zeit, dich da selber einzuarbeiten und so. Ne? So schwer ist es ja nicht, da gibt es viele gute Ressourcen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so leicht ist es nicht. Wir haben alle eine große Liste von Dingen, von denen wir denken, die würden wir mal gerne lesen, verstehen und so weiter. Und man braucht meistens einen Impuls von außen, jemand, der einem irgendwie ne, bei einem Wein in der WG-Küche mal irgendwie was darlegt und so. Es gibt immer Fachbereiche, wo ich gerne mich mehr auskennen würde, tue ich aber nicht. Ne? Und das ist ein bisschen unfair auch, wenn so aus der linken Diversity-Bubble so getan wird, als wäre das alles mit so einem Fingerschnipp mal eben erarbeitet, finde ich.
Total. Also finde ich super, Katrin, dass du das so unterschieden hast mit dem, sie können eine andere Meinung haben, aber es wäre gut, wenn sie die Entscheidung auf einer informierten Grundlage treffen. Also erstmal das, finde ich, nimmt auch so ein bisschen dieses, es wird mir übergestülpt weg. Und das auch da ist ja eben, ne, nur sich zu informieren, heißt ja auch nicht sofort, das alles genau so leben zu müssen. Oder ne, sich da schon, nur weil ich mir das reingucke. Das ist natürlich aber andererseits auch schwierig, wenn ich jetzt wenig Bezug zu einem Thema habe, proaktiv dahin zu gehen, finde ich auch. Und auch da total. Und dann ist sowas mit, ich erzähle dir mal was Interessantes, wenn du Lust hast und einfach ne, so in aller Offenheit oder ich habe so eine fordernde Haltung und dass du das jetzt nicht weißt, ist schon ganz schlecht und solange du das nicht tust, finde ich dich schlecht, macht natürlich die Tür auch eher zu, dass da ein Interesse und auch eine Offenheit so wachsen kann. Und das Das ist halt so schwierig auseinander zu dividieren, dass man sagt irgendwie, ja, jemand darf das wirklich auch wütend sein, wenn ne, Dinge ignorant erlebt werden oder wenn Sachen ne, so unaufgeklärt sind. Und auch das Gewicht, das Emotionale, was dahin, das auch legitim ist. Und gleichzeitig eben, wenn ich so eher aggressiv fordernd etwas vortrage, ist dann eben, ja, hat es halt einfach nicht so den gleichen Effekt, ne? Oder ist vielleicht nicht so dienlich dann für die Sache. Das ist so die Frage, was ist einem dann wichtig? Das, den Punkt hatten wir ja dann ja schon ja. mal. Das sagt ja auch der, ne, der Otum gerade. Was ist denn jetzt? Möchte ich jetzt sozusagen auch ein bisschen, also, ne, mal Recht haben und mit meiner Meinung dastehen oder möchte ich wirklich in einen Dialog? Und da bin ich ja, Entschuldigung, wenn ich das noch eben sagen darf, aber das beste Beispiel, weil ich da vielleicht ja auch gerade auch, als wir mit dem Podcast begonnen haben, noch weniger nah dran war und ja auch ganz viel von dir da gelernt habe, gerade auch so LGBTQ, die richtigen, also oder eine, welche Bezeichnung man nimmt und welche nicht und so. Und das ist ja auch, wie gesagt, also nicht schwarz-weiß, jemand ist irgendwie, gehört dazu oder nicht dazu, oder ist dafür oder dagegen, sondern da ist es ja auch ne, so ein Kontinuum des sich Weiterentwickelns und dann, wenn wir das wollen, auch als Gesellschaft, wir ja irgendwie eher ne, so die Offenheit fördern müssen. Genau, ja.
Ja, und also danke fürs Kompliment. Ich lerne ja auch von dir. Aber also auch ich, ne, das ist mir immer wichtig zu betonen, ich lerne ja auch, während wir hier diese Dinge tun, während meiner Arbeit und so, gerade die Folge, die wir dazu ganz früher mal aufgenommen haben, LGBTQIA+, dann haben wir direkt in der zweiten Folge ja nochmal eine Sache korrigiert, ne, weil auch ich eine Vokabel irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen oldschool verwendet habe und so. Also das ist ja ein ständiger Lernprozess. Aber genau, was ich eben noch anbringen wollte als eine Strategie, die mir auch geholfen hat in Firmen, ich habe dann eben neben diesem informierte Entscheidung auch nochmal gesagt, und wichtig ist mir, dass wir hier zu einer Business-Meinung kommen. Sie können ja privat auch eine andere Meinung haben, aber es gilt jetzt hier als Führungsteam, eine Business-Entscheidung zu treffen, eine informierte. Also heißt, wenn ich jetzt irgendwie, wenn das Führungsteam sich entscheidet, welchen Fußballverein wollen wir denn sponsoren? Dann ist es nicht wichtig, ob Sie privat Schalke-Fan sind oder so oder Dortmund-Fan. Sie müssen jetzt ja gemeinsam eine Entscheidung treffen, wo, ne, was weiß ich, Kosten, Nutzen und so weiter und so fort. Und irgendwie muss man zu einem Konsens finden als Business-Team. Und so ähnlich ist das mit der Frage nach genderneutraler Sprache. Wollen wir das ja oder nein? Das hat alles Vor- und Nachteile. Also das hat auch Nachteile. Wenn man mit Gender-Sternchen gendert, verschiedener Art, Inklusionsnachteile, genauso wie wütende Menschen, die irgendwie die sagen, ich kündige den Vertrag, ne, und das ist, will ich auch nicht kleinreden, und es gibt aber auch Nachteile, wenn man da, ne, und so weiter. Jetzt rede ich gerade doch mehr übers Gendern, als ich wollte, aber ich finde, das ist so ein plastisches Beispiel, weil es immer die Gemüter so nach oben treibt, ne? Genau. Ja, dann hören wir noch mal kurz den O-Ton zu Ende.
Grundsätzlich habe ich für mich entdeckt, dass das Hintenanstellen meiner eigenen Befindlichkeiten und das Einräumen von Zeit für den Gegenüber zur Erklärung seiner Position bessere Chancen eröffnet, beidseitiges Verständnis zu erlangen. Und wichtig ist mir dann in solchen Gesprächen, dass ich mir auch die Zeit nehme, zuzuhören, mich zurückhalte, darauf achte, nicht zu unterbrechen, damit mein Gegenüber halt seinen Gedanken zu Ende bringen kann. Das hilft mir dann auch, besser zu verstehen, gleichzeitig zu verarbeiten und einzuordnen, sodass ich dann auch einfach sinnvoller antworten kann. Es ist für mich auch hilfreich, auf mein Sprechtempo zu achten, also lieber bewusst etwas langsamer und auch gerne mal mit einer Pause zwischendurch, damit ich einen Moment Zeit habe, gezielt und verständlich zu formulieren. Davon profitieren dann schlussendlich beide Seiten, was wiederum der Gesprächsqualität zugutekommt.
Ich würde sehr gerne an diesen O-Ton, den O-Ton von der Nadja Kroschka anschließen lassen, weil wir jetzt in diesem O-Ton mehr so den Aspekt, warum es so wichtig ist und wie es gelingen kann, quasi doch konstruktiv wieder miteinander zu sprechen. Und ich finde, da werden viele gute Sachen gesagt, wie eben habe ich wirklich auch Ruhe und kann ich dem anderen auch erstmal Raum geben und sich selber auch daraufhin so ein bisschen überprüfen, möchte ich eventuell auch dazu lernen, meine Perspektive erweitern und so weiter. Und gleichzeitig finde ich das wichtig, da an der Stelle auch zu gucken, dass wann sind denn die Situationen, wann es vielleicht auch wirklich besser für einen selbst ist und legitim ist, nicht weiter zu sprechen oder auch nicht mehr in den Kontakt zu gehen. Und auch wenn wir jetzt uns vielleicht darin einig sind, dass es die Gesellschaft natürlich, also ich sag mal grundsätzlich für die Gesellschaft und die Welt gerade gut wäre, wenn wir möglichst in der Lage wären, im Dialog zu gehen, kommt aber natürlich vor der Verantwortung für alle anderen erstmal die Verantwortung auch für sich selber. Und es ist auch niemandem dient, wenn ich selber irgendwie massiv über eigene Grenzen gehe, dass mir selber total schlecht geht. und mich da versuche aufzuopfern. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich funktionieren kann. Also wenn ich eigentlich selber total aktiviert bin von einem Thema persönlich und das eigentlich auch noch nicht wirklich gut für mich verarbeitet habe und mich dann immer wieder in so etwas vielleicht sogar Retraumatisierendes hineinbegebe, da kann ich mir jetzt wirklich kein Szenario vorstellen, dass das für die Gesellschaft und die Welt gut ist, sondern im Gegenteil, vielleicht kann man das auch ein bisschen als Prozess begreifen, wenn ich selber in der Lage bin, mich auch gut abzugrenzen und auch erstmal gut auf mich aufzupassen, dann schaffe ich auch eine Grundlage, in der es zumindest wahrscheinlich auch eher möglich ist, schwierige Gespräche zu führen. Wobei das immer noch nicht heißt, dass es irgendwie gut ist oder am besten ist, mit jedem Menschen perspektivisch widersprechen zu können. Nein, manchmal ist das auch gut und richtig, mit manchen Menschen nie wieder zu sprechen. Wie wir das aus der Traumatherapie auch kennen, dass die Prognose besser ist, wenn kein Täterkontakt besteht, zum Beispiel. Und genau, also von daher, ja, lass uns doch da mal reinhören.
Ja, vielleicht noch kurz so einen Gedanken, dass so tendenziell je weiter weg Menschen sind und je sozusagen je besser ich mich theoretisch schützen könnte, desto eher wäre mein Impuls, Menschen anzuregen, in Kontakt zu gehen. Also wenn es leicht ist, es zu vermeiden, eher aktiv in heutigen Zeiten das andere zu tun. Je mehr ich mich das Gefühl habe, ich kann mich kaum schützen, ich komme da kaum raus, das macht mich irgendwie fertig, zerreißt mich. Und ich habe aber gar keine Wahl, weil ich bin verheiratet, weil das ist meine Mutter, weil desto eher möchte ich sagen, du darfst dich schützen, du darfst auch gar nicht sagen, du darfst nicht zur Weihnachtsfeier gehen und so weiter. Weißt du, ich meine so, also das ist auch kein Rezept. Ne, aber das ist ja wichtig, ne? Also gerade auch in den politischen Themen, dass man wenn man da noch so ein bisschen Kraft hat, immer mal wieder in Dialoge geht, die auch brenzlig sind, weil sonst wird es, glaube ich, nur schlimmer, wenn wir nicht mehr, also Menschen funktionieren nun mal leider so, wenn die noch nie mit jemandem gesprochen haben, der vielleicht nicht hetero, cis ist, noch nie ein Gespräch geführt haben und irgendwie dachten, das ist aber eine nette Person, dann wird es wahrscheinlich, also dann ist das, kann das sein, dass das schwieriger ist, ne, dass sich die Person nicht irgendwie immer mehr radikalisiert und gleichzeitig soll natürlich auch nicht eine Transfrau jeden Tag sich irgendwie sagen lassen, ja, also irgendwelche verletzenden Dinge anhören, ne, über ihre Kraftgrenzen hinaus. Aber so als Rezept oder als Tendenz würde ich das so versuchen zusammenzufassen. Was denkst du?
Total. Also je unabhängiger ich da innerlich bin, sei es emotional oder eben auch tatsächlich, weil ich jetzt nicht in der wirtschaftlichen Abhängigkeit oder sonst wie stehe, desto eher kann ich ja auch wirklich darin entscheiden. Und wenn ich entscheiden kann, habe ich auch eine bessere Chance, wirklich auch, ich sag mal, aus meinem gesunden Erwachsenen-Modus heraus und nicht nur als eine aktivierte Gegenreaktion, da dann auch in dem Moment weise Entscheidungen zu treffen und es auch, also weise Entscheidungen treffen heißt es auch zu fühlen. Ist es hier gerade sinnvoll? Ist es gerade gut? Ist das konstruktiv? Ist das hilfreich? Wenn ich einfach nur, ne, ich sag jetzt einfach, benutze mal das Wort, obwohl ich weiß, das ist schwierig, ist oder ne, zu häufig verbraucht wird, aber wenn ich von etwas so stark getriggert bin, dann kann ich das nicht mehr gut einschätzen. Ist das jetzt hilfreich? Ist das konstruktiv? Tut mir das noch gut oder geht das über meine Grenze? Ne, das spult sich dann so stark ein automatisches Programm ab, was eben, ne, wo man auch sehr stark einfach dann so projiziert oder die Vergangenheit und die Verletzungen sozusagen dann so am Steuer sitzen. Und da, gerade wenn es schwierige Themen sind, ist es schon besser, da auch eine Entscheidungsmöglichkeit zu haben, ein bisschen den Kopf auch über Wasser zu haben. Ich bin total bei dir.
Entschuldige, noch einen Gedanken. Das Thema Paraphrasen lässt mich nicht los. Also dieses, das aktive Zuhören. Und zwar denkt man ja immer, da aktiv zuhören und so und ganz interessierter Zuhörer sein, das wäre was man nur macht, wenn man jemandem was geben möchte. Ne? Ich möchte meinem Gegenüber Raum geben und dass der sich gehört fühlt, aber ich finde, das ist eine Strategie, die auch wirklich gut hilft, eigene Grenzen zu setzen und auch jemanden vielleicht mal zu unterbrechen. Deswegen habe ich das auch vorhin noch mal gesagt mit diesem naiv Nachfragen. Hast du gerade das und das gesagt? Oder ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also ich möchte es noch mal unterstreichen. Ich liebe Paraphrasen als Methode, weil man damit auch jemanden, der eine ganz andere Meinung hat und irgendwie total ins Reden kommt und in Rage kommt und so. Und ich möchte irgendwie dazwischen gehen, weil ich mir das so nicht weiter anhören möchte, weil ich es irgendwie zu verletzen finde, anstatt zu sagen, ja, aber böh, und dann spule ich meine Meinung ab, zu sagen, warte noch mal kurz, damit ich das verstanden habe. Also du hast gerade gesagt, also du empfindest das so, dass sozusagen A auf B folgt und B wegen C ist und so, ne? Also weil das auch helfen kann, eine Grenze zu ziehen, weil man nimmt so eine andere Blickrichtung ein. Man schwebt so nach oben und guckt so drauf und beschreibt das gerade Gehörte. Ne? Und das, also mich entlastet das. Ne? Ich hatte gerade ein Seminar gegeben zum Thema psychologische Erste Hilfe in so einer Anwaltskanzlei und die haben irgendwann gesagt so, ah ja, aber was ist denn, wenn wir uns abgrenzen wollen und auch mal sagen wollen, lad hier nicht immer deinen Scheiß bei mir ab, ne? Also so Office-Managerin, HR-Managerin, so, die immer so Problemstelle für alles sind. Und da habe ich gesagt, aber das ist eine ganz ähnliche Technik. Also, ne, wenn man dann sagt, warte, Gerald, ich merke, du bist wütend. Ich habe verstanden, das und das und das macht dich wütend. Das hilft auch, eine Grenze zu ziehen.
Absolut. Oder wenn man dann noch eine Etage rüber geht, Gerald, ich habe den Eindruck, du hast das und das gesagt. Ich habe den Eindruck, dass du dir wünschst, dass ich dir jetzt länger zuhöre oder ne, das und das tue. Also, dass man auch da nochmal die Situation einfach auf einer Metaebene betrachten kann. Ne? Und dann kann man ja nochmal wieder auch den anderen in die Verantwortung mitholen. Ne? Ist das jetzt hier eine gute Situation dafür und so weiter. Aber das, genau, dass das eben auch durchaus so eine gesunde Distanz schaffen kann, weil wir dann nicht mehr nur dieses wir beide hier in einem schnellen Hin und Her, sondern ich kann mich im Moment mal kurz rausnehmen und nur sagen, okay, ich gucke mal genau hin, wie ist das denn jetzt so aus deiner Perspektive? Und wirklich mal so interessiert reinzugehen dann so.
Hm. Ja, voll. Oder auch eben so Grenzen aufzuzeigen, okay, Gerald, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit bis zu meinem nächsten Meeting. Was können wir in der Zeit tun? Was kann ich für dich tun? Dann habe ich irgendwie gesagt, was ich geben kann, 10 Minuten. Und dann aber trotzdem irgendwie ein Angebot gemacht. Also eine Grenze und Angebot geht eventuell auch gleichzeitig. Okay, aber wir hören mal bei Nadja rein in einen weiteren O-Ton.
Ja, genau. Der O-Ton kommt von Nadja Kroschka. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Analytikerin und sie kommt aus der Ukraine. Und genau. Da hören wir mal rein.
Wie schafft man, mit jemandem wieder in Kontakt zu treten, wo etwas ganz Schlimmes passiert ist, wo man das Gefühl hat, das geht gar nicht? Es gibt verschiedene Wege und Mittel, vorausgesetzt, ihr wollt das wirklich tun. Man kann zum Beispiel sagen, du, ich habe da mal nachgedacht, kannst du mir bitte erzählen, wie meinst du das, was ist denn da passiert, lass uns drüber sprechen. Die Kunst dabei ist, nicht dem anderen die Vorwürfe zu machen, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen und tatsächlich zu schauen, ob das möglich ist, diesen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und den Kontakt wieder herzustellen. Man kann dabei auch eine Frage stellen, zum Beispiel, wie meinst du das? Wie siehst du das? Wie kommt es dazu, dass du das so siehst? Kannst du mir das erklären? Ich würde es gerne verstehen. Und hier ist es wichtig, keinen Vorwurf zu machen, sondern wirklich zu verstehen oder versuchen zu verstehen, wie es eigentlich in einem anderen aussieht. Wir tendieren so oft dazu, diese Vorwurfsfragen zu formulieren. Wie kommst du auf die Idee, sowas zu sagen? Ja, aber das ist doch eine wichtige Frage. Wie kommt die Person auf die Idee zu sagen, zum Beispiel, dass Krieg eine legitime Lösung für einen Konflikt ist? Wie meinen Sie das? Wie kommt ein Mensch auf die Idee, dir zu sagen, dass es gut und richtig war, dass man dich als Kind geprügelt hat? Und dann geht es darum, sich das anzuhören und manchmal vielleicht auch sacken zu lassen. Solche Gespräche gehen nicht immer sofort auf einmal, sondern man muss es vielleicht auch in Stückchen machen. Dann kann man auch mal seine Fragen stellen und sagen, was glaubst du, wie es für mich ist? Oder vielleicht magst du meine Seite hören. Soll ich dir mal erzählen, wie ich das sehe? Jetzt, wenn du sagst, Krieg ist eine legitime Lösung. Ja, aber bei mir zum Beispiel ist da meine Familie da. Ist das wirklich eine legitime Lösung? Kannst du dir das wirklich vorstellen, dass es eine gute Idee ist, ein paar Bomben auf irgendein Haus zu werfen, um einen Konflikt zu lösen? Und es kann passieren, das habe ich wirklich schon erlebt, dass die Menschen dann kurz nachdenken oder auch lang nachdenken, dass man dann schafft, miteinander ins Gespräch zu kommen. Man wird nicht immer vielleicht gleicher Meinung sein, aber es kann für eine Beziehung hilfreich sein, wenn man versteht, wie der andere tickt, weil dann kann ich wieder mal für mich auch nochmal entscheiden, hat diese Beziehung eine Chance oder nicht. Und es gibt Situationen, dann macht die Fortsetzung der Beziehung tatsächlich keinen Sinn mehr. Wenn man merkt, dass man überhaupt nicht mehr zusammenkommt, wenn man merkt, dass die Themen so groß sind, dass es nicht möglich ist. Ich habe irgendwann zum Beispiel aufgehört, mit den Menschen über den Krieg zu reden, die mir beweisen wollten, dass das gut ist, dass Russland jetzt zum Beispiel ein paar Ländereien noch bekommt, weil es ja nett wäre für Russland. Und dann frage ich die Leute, ja, was hast du denn persönlich davon? Und ich kriege keine Antwort. Und dann frage ich dir auch, würden sie dafür in den Krieg ziehen und selber in diesen Graben da sitzen, um 2 Meter Fläche mehr zu bekommen? Meistens sagen sie nein oder sie sagen gar nichts. Also höre ich irgendwann auf, weil ich merke, es macht mich so wütend und ich bin auch so hilflos und ich will das alles nicht fühlen und ich möchte mit diesen Menschen nicht verkehren. Ich lasse das tatsächlich. Und das ist legitim. Das geht genauso, wenn es zum Beispiel um Trauma geht oder Missbrauch geht. Wenn die Menschen dir was ganz, ganz Schlimmes angetan haben, musst du nicht mit denen reden. Du musst auch keinen Kontakt mit denen haben. Und es kann sehr wichtig sein, eben den Kontakt zu unterbrechen. In der Traumatherapie ist es eins der wichtigsten Themen, dass wir sagen, wir müssen den Täterkontakt unterbrechen, damit die Heilung beginnt. Es kann auch sehr, sehr, sehr heilsam sein. Und wir müssen nicht unseren Freunden, Verwandten, wem auch immer zuliebe, Dinge tun und mit Menschen Kontakt aufrechterhalten, der uns nicht gut tut, beziehungsweise sogar schadet. Müssen wir nicht.
Total wichtig und total, ja, also ich finde das wirklich gut, da auch nochmal für sich das klar zu haben. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, manchmal die Herausforderung, dass manches, was im Hier und Jetzt passiert, einen eher wieder so daran erinnert, was vielleicht früher mal traumatisch war. Und dass da dann vielleicht einen starken Impuls der Abgrenzung geben kann. Und das vielleicht auch wichtig ist zu differenzieren. Wo ist jetzt tatsächlich so eine, weiß ich nicht, ne, massive Gewaltsituation, dass es wirklich notwendig und wichtig ist, mich da konsequent den Kontakt abzubrechen? Und wo ist etwas, was vielleicht so ein bisschen, ja, mich daran erinnert, weil es so ein bisschen so ähnlich wirkt und deswegen meine eigene emotionale Reaktion mit so einer extremen Abwehr, ne, also reagiert? Und da ist es dann tatsächlich vielleicht auch hilfreich, eher ne, zu versuchen, sich davon nicht, also sich da selber eben nicht zu erzählen, ja, das ist jetzt ganz genauso schlimm, ne, ich werde da jetzt genauso in meinen Grenzen quasi nicht berücksichtigt, wie das vielleicht irgendwie früher mal tatsächlich der Fall war. Also das ist manchmal schwer zu unterscheiden, weil die Gefühle so gleich sein können. Genau, und da hat Nadja noch eine weitere Variante, und zwar den Kontakt anders zu gestalten. Da können wir nochmal eben reinhören.
Manchmal stellen wir fest, dass wir mit Menschen, die uns sehr wichtig sind, vielleicht dann auch wichtigen Themen in unserem Leben ganz unterschiedlicher Meinung sind und nicht zusammenkommen können. Und dann ist es auch legitim, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wenn es meine Mutter ist, die vielleicht nicht meine politischen Überzeugungen teilt, die sich nicht so für Klimawandel sich interessiert oder was auch immer macht, kann ich sie trotzdem gern haben. Ich kann zu ihr kommen, ich kann mit ihr Gespräche führen, ohne dass ich diese heiklen Themen anspreche. Wir müssen nicht mit allen und immer über alle möglichen schwierigen Themen sprechen. Es ist legitim, auch mit unseren Liebsten so partialen Beziehungen zu führen. Wir erzählen lange nicht allen alles und das ist hier auch okay. Wir erzählen auch nicht allen Kollegen alles aus unserem Privatleben. Und das dürfen auch mit unseren manchen Bekannten oder Kollegen oder Vorgesetzten oder auch manchmal wirklich Eltern und Geschwistern tun. Und ehrlich, wie viele Leute erzählen ihren Verwandten nicht, dass sie psychische Probleme haben? Wie viele Leute erzählen nicht, dass sie in Therapie gehen? Und es ist okay, wenn ich mich da nicht öffnen mag, wenn ich mich vielleicht unsicher fühle, dann darf ich das auch. Auch wenn ich vielleicht mich manchmal deswegen ein bisschen einsamer fühle und traurig bin. Aber das ist halt manchmal der Preis dafür, dass die Beziehung sonst aufrechterhalten werden kann. Wie auch immer, es ist hilfreich zu verstehen, was tue ich, warum tue ich das? Tue ich das mir zuliebe, weil es mir ein Anliegen ist? Oder tue ich meinen Eltern zuliebe? Oder kann ich nicht Nein sagen? Oder habe ich irgendwelche kritischen Stimmen in meinem Kopf, die sagen, das kannst du nicht sagen, du musst immer mit deinen Eltern kommunizieren, egal was da passiert ist, das ist doch die Familie. Das sind alles Sachen, die es hilfreich ist, über sich zu wissen. Und ich habe ein Buch geschrieben, welches euch helfen kann, gerade über diese Dinge nachzudenken. Wo bin ich denn da? wo sind die anderen Menschen in meinem Kopf, was beeinflusst mich, wo sind meine Interessen, wo sind meine Bedürfnisse, wie kann ich mit mir gut umgehen und wie kann ich mein Leben liebevoll gestalten. Und das kann man inzwischen überall vorbestellen. Das heißt, deine innere Mutter. Und ich habe viele Rückmeldungen inzwischen bekommen darüber, dass es tatsächlich auch einem helfen kann, sein Leben in seinem Sinne liebevoll und nett zu gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wenn ihr das gelesen habt, dann sagt mir Bescheid, wie es für euch war. Das interessiert mich. Danke euch. Tschüss.
Ja, also finde ich auf jeden Fall auch nochmal ein super Punkt, dass es ja auch irgendwie ein Zwischending gibt, ne? Zu sagen, ich bin mit jemandem in Kontakt, aber nur zu bestimmten Themen oder nur eine bestimmte Zeit lang. Also zum Beispiel in Familien zu sagen, ich habe festgestellt, für mich klappt das gut, wenn ich meine Eltern oder ein Geschwisterteil, ich sag mal, auf neutralem Boden treffe, wenn wir irgendwo einen Kaffee trinken, einen Nachmittag verbringen, aber was für mich nicht so gut funktioniert ist, irgendwo zu übernachten. Ne? Also wenn meine Eltern zu Besuch kommen oder so, weil das ist irgendwie, dann sind wir schnell in so Themen wie mein Haushalt und das mir dann einfach zu nah. Das ist auch alles erlaubt. Und das erinnerte mich gerade auch nochmal an das Thema unsere erste Folge, also nach unserer Einleitung, die Mental Health bei der Arbeit, worüber können wir sprechen? Auch diese, ich kann auch über ein Thema sprechen, ohne es in jedem Detail auszubreiten. Also ich kann sagen, ich kann mich besser konzentrieren auf der Arbeit mit Kopfhörern auf. Ich muss nicht sagen, ich habe Autismus oder ich habe ADHS. Also ich kann auch nach vorne stellen, was brauche ich von dir, ohne alles, was mich verletzlich macht, auf den Tisch zu legen.
Total gut, ja. Und dann ist es ja auch wirklich, ja, kann es wirklich auch hilfreich und für alle auch ein Vorteil sein, wenn man vielleicht manche schwierigen Themen auch einfach mal miteinander ausklammert. Wenn man das jetzt auch weiß, das wird jetzt nicht viel bringen, außer Verdruss und schlechte Laune. Ne, da auch dann wirklich sagen, das Thema zu wechseln, andere Themen voranzustellen oder eben zu sagen, oder auch als Wunsch zu formulieren. Was denn wohl, ne? Keine Ahnung. Wenn ich mich mit dem Familienmitglied nicht so gerne, also mit dem Geschwisterteil, ich gerne mal Politik unterhalte, aber ich finde es super, wenn man zusammen kocht. Dann kann man ja auch sagen, dass man das gerne möchte, so. Und, das, genau. Und dazu denken, ich bin nicht integer, wenn ich jetzt mit Menschen verkehre, die da Werte vertreten, die ich gar nicht vertrete. Ich finde, da darf schon auch so eine eigene individuelle Abwägung auch stattfinden und, also so eine Rigidität ist selten hilfreich, würde ich sagen, ne? Oder so was Absolutes. Sondern dann zu sagen, wenn der Opa, der eigentlich komisches Frauenbild verbreitet, aber sonst irgendwie auch seine süßen Seiten hat, die einem gut tun, ja, warum soll, also das auch da wieder darf man das, glaube ich, für sich individuell entscheiden und darf es einem erstmal selbst gut gehen. Ja.
Ja. Ja, und auch wieder der Punkt mit das Benennen von, was ist mein Rahmen, also was kann ich dir anbieten, ne? Wir können, ne, Opa, ich komme gerne zu Besuch, aber ich möchte nicht irgendwie mit dir das und das, also den und den, ne, das und das Thema möchte ich nicht besprechen, ansonsten gehe ich, ne? Oder auch, was weiß ich, Mama, wenn du dich einmischt in meinen Haushalt, dann beenden wir das Treffen. Ja, dann schicke ich dich wieder raus. So, und beim nächsten Mal probieren wir es wieder neu zum Beispiel, ne? Und so, also die Grenzen klar zu haben. Ich habe letztens noch so ein Zitat gehört, wir reden immer darüber, dass andere Menschen Grenzen akzeptieren müssen, aber dass es oft ja auch bei einem selber liegt, dass man eine Grenze aufgezeigt hat und das aber gar nicht wirklich als eine Grenze lebt. Also, ne, dass man sagt, ich möchte nicht, das weiß ich, dass du unangemeldet bei mir vorbeikommst. Und ne, dann kommt aber eine Person wieder unangemeldet vorbei und wir interagieren mit der Person und sind dann irgendwie traurig und enttäuscht, dass die Person diese Grenze nicht eingehalten hat. Und gleichzeitig, ne, ist auch die Frage, wie kann ich meine Grenze wirklich zu einer Grenze machen? Nämlich, indem ich dann sage, es tut mir leid. Also ja, ne, du hast dich nicht angemeldet, dann mache ich die Tür nicht auf. So, ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan, gerade in Machtverhältnissen und so weiter, aber fand ich nochmal einen spannenden Impuls.
Finde ich schon, ne? Und sonst auch nicht, dass, also die Macht quasi abzugeben, beziehungsweise die Einhaltung der Grenze in dem Fall eben auszulagern an das Gegenüber und sich zu beklagen, also ne, die Grenze ist nur dann existent, wenn der andere Person das respektiert. Nein. Wenn ich es selbst so sehr respektiere, eben in aller Konsequenz, ne, dann, keine Ahnung, ne, wenn ich dann sage, ich möchte darüber nicht sprechen und die Person hört dann, aber die hört jetzt nicht auf und jetzt wieder angefangen, ja, dann ist es halt dann auch letztlich an mir zu sagen, dann stehe ich jetzt auf und gehe raus, ne, weil, und, oder, keine Ahnung, ne, also,
ja, oder lege
man
auf,
dann ne, über die Aktion ja. aussieht, ne, aber zu sagen, ich kann ja nicht, weil der andere macht ja nicht, Ganz oft ist es eben nicht so, es sei denn, man ist in einer absoluten Abhängigkeitsposition und trotzdem gibt es da oft auch doch noch Entscheidungsmöglichkeiten, ne, die Konsequenz. Und das ist manchmal, dass man sich dann einfach auch selber besser zuhören muss. Ne? Wenn man dann sagt, das ist mir so wichtig und das kann ich überhaupt nicht und so weiter. Wenn ich das wirklich lieben würde, dass es mir so wichtig ist und dass ich das wirklich absolut nicht will, bin ich vielleicht auch bereit, dann nochmal auch klarer in meinen Aktionen zu werden. Genau.
Ja. Ja. Und jetzt habe ich gerade gedacht, um dann nochmal einen Schwenk zu zwei anderen O-Tonen zu machen, die wir noch bekommen haben. Wenn das sozusagen alles nicht hilft, was wir gerade besprochen haben und ich das alles schon ausprobiert habe und das Gefühl habe, na, das klingt jetzt aber alles so leicht hier bei den Deep Shit Talks, dann habe ich natürlich die Option, das zum Beispiel mir therapeutisch nochmal anzugucken. Und ne, das ist ja, deswegen fand ich auch toll, dass wir Nadja da nochmal gehört haben. Das ist ja auch ne, unsere Arbeit, wenn wir therapeutisch arbeiten, auch das Menschen nochmal hingucken. Vielleicht habe ich das Gefühl, ich kann nichts tun, weil da gerade eher meine kindliche Seite am Werk ist oder das Über-Ich, was irgendwie moralisch drauf guckt und mir sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Das heißt, man hat ja immer noch die Möglichkeit, auch selber sich ein Coaching oder eine Psychotherapie ne, mal rauszunehmen und es nochmal sich, also Kraft zu tanken oder nochmal auf die eigene Einstellung zu gucken. Und was ich eben auch total schätze, ist, sich jemanden Dritten hinzuholen, also Paartherapie oder Mediation. Und wir haben aus beiden Bereichen nochmal O-Töne, ist ja auch eine total wichtige Strategie, dass jemand anders das Unterbrechen macht und dafür sogar bezahlt wird und dass irgendwie auch klar ist, hier beide brauchen Gesprächszeit und jemand das wirklich auch moderieren kann, halte ich sehr viel von. Da habe ich auch eine ziemlich starke Meinung, glaube ich, manchmal. Ich finde, in Partnerschaften zum Beispiel finde ich das total krass, wenn eine Person sich so einen Mediationsprozess verweigert. Und da merke ich, das ist ein Thema, da kommt, also oder eine Paartherapie, weil ich finde, wieder, ne, dieses so wie man darf unterschiedliche Meinungen haben, aber ich finde es total krass, wenn man sich dem verweigert, sich der Meinung des anderen überhaupt auszusetzen, also den Dialog komplett rausnimmt, ne? Also zumindest solange man noch irgendwie ein gemeinsames Anliegen hat. Also das fällt mir nicht so leicht nachzuvollziehen, wenn eine Person sagt, nein, mache ich nicht. Weil ich finde, das ist ein total valides Instrument, wenn man eine gute Person findet, die neutral moderiert oder ein gutes Instrument. Egal, aber da bin ich gleich gespannt auf deine Meinung. Darf man auch gegen Mediation und Paartherapie sein? Aber wir hören erst mal rein vielleicht. Wir starten mal mit der Mediation. Mediation ist ein Begriff, den vielleicht auch nicht alle kennen. Irgendwas, Meditation oder sowas. Also es ist einfach eine dritte Person, die vermittelt. Und das kann in der Wirtschaft sein, das kann auch in Paartherapien sein, in Familien. Eigentlich immer, wenn es irgendwie verschiedene Interessenskonflikte gibt und eben ausgleichend, erklärend, moderierend gehandelt wird. Dann haben wir einen O-Ton.
Hallo, ich bin Christine. Ich bin Mediatorin und unterstütze Menschen meistens im beruflichen Kontext dabei, ihre Konflikte zu lösen. Und zwar nicht, indem ich die Konflikte löse, sondern die Menschen oder auch die Teams dabei begleite, Lösungen miteinander zu erarbeiten. Und das gelingt eigentlich immer nur dann, wenn wir es schaffen, einen Perspektivwechsel herzustellen. Also wenn es darum geht, den anderen oder die anderen zu verstehen. Und zwar wirklich zu verstehen. Es geht also nicht darum, die Meinung des anderen zu ändern oder irgendetwas, was jemand tut, zu ändern. So nach dem Motto, ja, wenn der bloß mal seine Meinung ändern würde, dann wäre ja auch alles gut. Sondern wenn es eher darum geht, zu verstehen, warum jemand so denkt oder fühlt oder handelt und das erstmal so stehen lassen kann und auch akzeptiert. Und das ist genau die gleiche Haltung, die hilfreich ist, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, die zum Beispiel eine andere politische Meinung haben. Es sollte also in dem Gespräch gar nicht darum gehen, den anderen oder die andere zu ändern, sondern zu verstehen. Und wenn es darum geht, dass ich möchte, dass ich verstanden werde, dann hilft es, wenn ich Dinge formuliere, die dem anderen dabei helfen. Zum Beispiel, indem ich sage, was ich wirklich fühle oder was mir wichtig ist oder welche Bedürfnisse ich auch habe, was ich mir wünsche. Und das einfach mal in den Raum zu stellen. Und wenn das beide Parteien, quasi beide Seiten so tun, dann kann hier ja Verstehen passieren, also echtes Verständnis. Und beim Verstehen geht es nicht darum, wie gesagt, irgendwie eine Meinung zu ändern oder den anderen zu ändern, sondern einfach nur zu verstehen. Verstehen heißt nämlich nicht einverstanden sein. Und ich glaube, wenn das als grundlegende Haltung sozusagen mitschwingt in einem Gespräch mit jemandem, der eine andere Meinung hat, eine andere politische Haltung oder irgendwie ja, andere Gedanken hat, dann kann das schon mal eine gute Basis sein für ein Gespräch. Also immer bei mir zu bleiben, ich Botschaften zu sprechen, darüber zu sprechen, was ich fühle, was ich denke, was ich mir wünsche. Und dann mal zu gucken, was beim anderen passiert, ob da überhaupt irgendwas passiert. Aber vor allem geht es darum, ja, sich gegenseitig besser zu verstehen.
Ja, das war Christine Stein. Christine haben wir auch schon mal gehört in unseren Methodensammlungsfolgen. Genau. Tina, was sagst du zu dem Inhalt, aber vielleicht auch der Frage, darf man gegen Mediation sein?
Ja,
ich habe es jetzt ein bisschen provokant formuliert, aber.
Ja, aber ja, man darf gegen Mediation sein, denn es gibt keinen Rechtsanspruch. In einer Beziehung ist das, beruht das schon auf Freiwilligkeit. Und ich sag meinen KlientInnen immer, man hat immer ein Recht auf seine Gefühle, man darf die immer ausdrücken und auch seine Wünsche formulieren. Und man hat kein Recht auf die Erfüllung seiner Wünsche. Man darf aber dann Konsequenzen ziehen. Und also, ne, wie du so sagst, du hast halt, ne, oder ich kann deine Meinung da sehr verstehen. Mein Gott, das ist doch hilfreich. Und ne, warum nimmt man das denn nicht? Und gleichzeitig gibt's natürlich auch, ne, wieder Thema Perspektivübernahme. Vielleicht gute Gründe, warum jemand da kein Vertrauen drin hat. Warum der denkt, dass er da vielleicht bewertet wird. Dass vielleicht auch das Thema gerade insgesamt einfach zu viel ist, dass man erstmal Abstand möchte und nicht direkt weiter in den Diskussionen und. Aber selbst wenn es keine vernünftigen Gründe gibt, sondern wir jetzt einfach sagen, das ist einfach nur mangelndes Engagement oder Bockigkeit oder was weiß ich, also mangelnder Einsatz für die gemeinsamen Werte sozusagen, auch das kann ich ja letztlich nur zur Kenntnis nehmen und dann meine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Also wir haben das auch manchmal so in diesem Kontext von, darf sich denn jemand, der eine psychische Erkrankung hat und deswegen so schlecht um sich kümmert, was weiß ich, oder jemand, der sich, ich sag mal, der sich totsäuft, darf man das, ne, so, und sich nicht behandeln lassen möchte, nicht entgiften und entwöhnen möchte, darf man. Es gibt keinen, der kommt und sagt mit Polizei, sagt hier, ist aber Rechtsanspruch, man muss sich anders behandeln. Nee, man darf auch destruktiv sein, leider. Also es ist so. Und das ist, glaube ich, hilfreich, sich das auch vor Augen zu führen, weil man sonst daran so hängen bleibt, dass man meint, da irgendwas drin machen zu müssen. Und wie gesagt, es gibt aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, es geht um Kindeswohl und ist es dann wichtig, dass Eltern sich auch irgendwie verständigen können, dann kann das ja auch wieder richterlich verfügt werden zum Beispiel, ne? Dass auch sowas wie zum Beispiel Mediation in Anspruch genommen wird. Und dann ist das ja auch richtig. Und dann ist die Antwort ja auch eine andere. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es erstmal keinen Rechtsanspruch, in rechtlichen Beziehungen wohl so.
Ja, also ne, deswegen habe ich das eben auch gesagt, dass das ne, für mich schwierig ist, weil eben das so mein, ne, meine Werte sind, also andere Meinung ist in Ordnung, aber es sollte ja irgendwie eine informierte Meinung sein, also muss man sich ja mal zugehört haben, ne, deswegen, aber klar, jetzt so rein fachlich, also wenn ich jetzt nicht als Katrin spreche, sondern früher zum Beispiel in der, ne, als Stationspsychologin in der Tagesklinik, dann dürfen auch Menschen sich entscheiden, keinem der Programmpunkte zu folgen und sich querzustellen und so. Dann ist nur einfach die Frage, ist jetzt gerade überhaupt der Moment für Veränderung? Und wenn sie entscheiden, der ist gerade nicht oder das gerade nicht können, wollen, fühlen, wie auch immer, dann ist das in Ordnung, das dürfen sie. Und da bin ich auch nicht persönlich beleidigt. Nur dann ist das gerade hier nicht der richtige Ort. Dann müssen sie den Platz hier mal einem anderen geben und so weiter. Ne? Und so eine, wenn gerade Veränderung nicht dran ist. Ne? Und deswegen so in einer Paarbeziehung finde ich manchmal ganz schön krass zu sehen. Und wie gesagt, das ist jetzt eher meine persönliche Meinung, mein persönlicher Wert, ne, wenn sozusagen das nicht mehr, also man, wenn man sich so verstritten hat, ne, und dann nicht mal mehr meine Meinung sozusagen drüber sprechen möchte und so, auf welcher Grundlage ist man dann miteinander zusammen, ne? Aber das sage ich als eine, die, und ne, das ist, die Psychologie studiert hat, die irgendwie eine Selbsterfahrung gemacht hat und die Selbstreflexion und Reingucken jetzt nicht bedrohlich findet. Mir ist durchaus klar, dass viele Menschen dieses Reingucken, Aufmachen, Verstehen bedrohlich finden oder einfach auch das Gefühl haben, sie sind da ne, unterlegen oder können das nicht gut. Aber ne, da deswegen ist schon klar, dass ich da als ich jetzt spreche.
Ja, und es hilfreich dann auch nochmal zu gucken, dass es auch, also eher so zu gucken, unter welchen Bedingungen ging es denn wohl? Zum Beispiel, wenn ich mich stabiler fühle oder wenn ich selber aussuchen kann, zu wem wir da gehen oder ne, und. Und das ist vielleicht, um dann auch, wie gesagt, auch erstmal vielleicht zu verstehen, was sind denn die Punkte, die das einen Nein sagen lassen? Und tatsächlich können Menschen ja auch so unter Druck stehen, dass sie sich und andere auch schützen, indem sie sich mit manchen Themen noch nicht konfrontieren, ne? Dass es vielleicht sonst zu einer psychischen Dekompensation oder zu anderen Sachen kommen könnte. Das sieht man den Menschen ja auch nicht unbedingt immer so an, ne? Aber meistens, das wissen wir ja auch, stecken gute Gründe dahinter. Aber ich bin total bei dir, dass es eigentlich auch auf ein Aufklärungsdefizit ist, ne? Darum, dass einfach die Menschen noch nicht wissen, dass es eben dann, dass da man da nicht vor Gericht steht, ne? Und dass es da darum geht, dass verstanden wird und gut behandelt wird, sozusagen. Aber ganz ehrlich, Katrin, ich habe auch schon, also es kommen auch Paare zu mir, und wenn ich frage, welche Lösung habt ihr schon probiert? Und dann sind es nicht so selten, dass man auch sagt, ja, wir haben auch schon mal Paarberatung, Paartherapie probiert, lief aber nicht gut. Und dann frage ich oft, ne, was hätte da besser oder welche Erfahrung wurde da gemacht, die sich hier nicht wiederholen sollte, dass dann eine Seite mehr verstanden wurde als die andere zum Beispiel. Ne? Das ist sozusagen, dass die Partei, das Partei ergriffen wurde von Seiten der beratenden oder therapierenden Person. Und das ist natürlich wirklich keine schöne Erfahrung dann, ne? Und von daher, ich will das jetzt auch nicht, also ich möchte damit nur sagen, ganz von der Hand zu weisen, ist das ja auch nicht so, was immer auch ein Risiko ist und dass man auch immer auch schlechte Erfahrungen machen kann und dass man sich da schon auch ein Stück auch auf dieses Risiko einlassen muss. Aber unbenommen natürlich, wie wahnsinnig hilfreich und wie wahnsinnig, ja, also dass ein Gamechanger sein kann, einen anderen neutralen Raum zu haben, wo es moderiert wird, wo man auch geschützt wird und so weiter. Keine Frage.
Das ist zum Beispiel auch nochmal was anderes, wenn das schon mal jemand probiert hat, als jemand, das nicht mal probieren möchte. Aber mir ist auch klar, dass vielleicht bestimmte Verhaltensweisen auch, ne, dass wenn man irgendwas aufreißt, dass da ein Trauma drunter liegen könnte oder eine Depression oder so, ne? Also dass das vielleicht auch ein richtiger Selbstschutz ist. Also wie gesagt, ne, fachlich verstehe ich das. Persönlich ist es einer der Sachen, die ich nicht so gut aushalten kann. Ich kann das versuchen verstehen, aber da habe ich eine andere Meinung irgendwie, ja? Oder ich einen anderen Anspruch, wie auch immer. Genau, aber wir sind jetzt ja bei dem Thema Paare, dann können wir das vielleicht einmal noch anschließen und vielleicht auch spannend, dass Monika, stellt sich auch gleich selber vor, ein Netzwerk gegründet hat, auch mit der Idee, gute Paarberatung für viele Menschen leicht auffindbar zu machen. Ich spiele es mal ab.
Hi, ich bin Monika, selber Paar- und Sexualtherapeutin seit ungefähr 20 Jahren und außerdem Gründerin der Online-Vermittlung Besser Lieben. Wir vermitteln Paar- und Sexualtherapie professionell vor Ort und online. Ja, bei uns in der Paartherapie, da spielen Konflikte ja immer eine große Rolle und ich glaube, dass es auch total sinnvoll ist, wenn man einen Konflikt hat, wo man das Gefühl hat, man kommt wirklich überhaupt nicht zusammen und man weiß nicht, wie man es angehen soll, sich da Unterstützung zu holen. Also bei Besser Lieben und in unseren Paarberatungen merken wir halt, dass es oft total entlastend sein kann, da eine dritte Person dabei zu haben, die moderiert, die auch schon tieferes Verständnis für typische Paarkonflikte hat, vielleicht auch schon Lösungsideen und einfach einen geübten Umgang damit. Und vor allem ist es wichtig, die emotionale Ebene dabei mit im Blick zu haben, weil ja der klassische Streit über die, wie werden die Teller in der Spülmaschine eingeräumt oder ist die Zahnpastatube offen oder nicht, da ist ja schon klar, es geht um Banalitäten und das, was diese Streitigkeiten so schlimm macht, ist, dass es aber auf der emotionalen Ebene für was ganz anderes steht. Zum Beispiel dafür, dass ich mich nicht gesehen fühle von dir oder im Stich gelassen fühle oder nicht wertgeschätzt fühle und dann ist die Zahnpastatube nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und genau, da sind wir ExpertInnen, wie man damit eine Ebene tiefer kommt, um zu sehen, naja, und was ist das, wo es eigentlich weh tut und was du dir eigentlich vom anderen wünschst und wieder in Verbindung miteinander zu kommen. Und ich glaube, das Zauberwort in Partnerschaften, wenn es um Konflikte geht oder der Zaubersatz ist, ich liebe dich trotzdem, weil Konflikte gehören dazu und auch Unterschiede gehören dazu. Aber es muss irgendwie möglich sein, die Verbundenheit trotzdem noch zu spüren und irgendwie miteinander in eine Sicherheit zu kommen, dass auch wenn wir uns hier mal streiten können wie die Kesselflicker, das nicht wirklich beziehungsbedrohlich ist und ich keine Sorge haben muss, dass der andere mich nicht mehr liebt oder die andere mich verlassen möchte oder dass unsere Beziehung in irgendeiner Weise dadurch gefährdet wird. Und oft kann das bei Konflikten helfen, das schon zu benennen, also von der Sachebene mal runterzukommen auf die emotionale Ebene. Und zu sagen, ey, es gibt dieses Thema und ich habe schon Schiss, wenn ich es ansprechen will oder es liegt mir so im Magen und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und du bist mir aber wichtig und ich möchte das mit dir klären oder selbst wenn wir es nicht klären können, dann möchte ich, dass du trotzdem weißt, dass ich dich liebe und dass das nur dieses eine Thema ist und nicht unsere Beziehung an sich. Sowas kann zum Beispiel hilfreich sein. Wir nennen das Prozessieren, also auf der Metaebene darüber sprechen, was eigentlich passiert, wenn man miteinander über Konflikte spricht.
Ja, ich erinnerte mich so ein bisschen daran, weißt du noch, als wir diese Folge gemacht haben, wo es auch um so eine Fremdgehsituation ging? Und ich erinnere mich daran, dass du damals auch nochmal so appelliert hast, dass es konstruktiver und hilfreicher ist, doch die Dinge besser anzusprechen, so schwer es einem auch scheint. Also zum Beispiel, wenn man eine Affäre hat oder ne, dass so dem aus dem Weg zu gehen letztlich ne, sich so weniger auszahlt und du lieber auch so ermutigen wolltest. Und ich fand das jetzt hier irgendwie ganz schön, dass die Monika so sagte, wenn man nochmal den Rahmen so ein bisschen und die Sicherheit bestärkt, ne, sich dann auch zu öffnen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was wir jetzt heute in der Folge immer wieder auch so ein bisschen hatten. Wann redet miteinander, was braucht man denn dafür, ne? Dass ich nie abgewertet werde, dass es mir nicht unter Druck gesetzt oder Vorwürfe gemacht, dass es auch eine Offenheit gibt dafür. Und was sie jetzt eben sagt, dass sie, egal von dem, was es jetzt an Konflikt gibt, diese Beziehung nochmal so, sich der so zu vergewissern, ne? Und das, naja, und gleichzeitig Vertrauen kann man eben auch nicht blind, aber da wäre ja zum Beispiel auch, wenn ich sage, okay, ich buche jetzt mal eine Mediation oder eine Paarberatung, ja, schon auch eine Geste, die zeigt, ich kümmere mich hier irgendwie gut und ich sorge hier für Fairness. Und das kann ja eigentlich auch eher auf Vertrauen einzahlen. Und wenn man dann noch die Erfahrung macht, dass beide auch jeweils immer pünktlich da waren, dann ist das auch schon mal wieder ein Beweis, dass hier offensichtlich auch was Einsatz von beiden Seiten und Konstruktives so da ist. Und so kann ja auch sich Vertrauen dann entwickeln. Damit meine ich jetzt auch übertragen vielleicht auf andere Situationen und Beziehungen, wenn ich auch zeige, ich nehme mir jetzt wirklich Zeit für dieses Gespräch. Ich lege das Handy weg. Ich sage jetzt hier, die halbe Stunde habe ich für dich. Und ich höre auch wirklich erstmal nur zu. All diese viele kleine Bausteine sein, die dann ein bisschen wieder auf Vertrauen wachsen lassen, dass die andere Person sich dann mir und meinen Themen und Thesen auch wieder mehr öffnen kann. Ne? Wenn die auch sieht, dass ich auch ein bisschen was dafür tue, dass das hier fair und gut abläuft. So. Und das vielleicht ja auch nochmal. Also dieses Zusammenspiel von Rahmen und Inhalt. Da und was dann vielleicht so Vertrauen und Grundlage ist. Fand ich ganz gut, ist vielleicht so ein bisschen ein so ein Punkt, den man vielleicht von heute auch ein bisschen nochmal so mitnehmen kann. Ja.
Ja, stimmt. Das macht mich gerade auch so ein bisschen versöhnlich, ne, weil warum ich das so schwer aushaltbar finde, wenn sich da jemand dem Gespräch entzieht, ist einfach das, ne, sozusagen für mich das, was bedeutet irgendwie, dass man sich Zeit nimmt, einander zuzuhören. Ne? Und sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, also ich jetzt als Privatperson, ne, da nimmt jemand sozusagen, zieht sich komplett raus und nimmt die Möglichkeit der Klärung. Und ich weiß, Konfliktstile sind unterschiedlich und manchmal braucht jemand erstmal seinen Moment und so, alles verstanden. Und ne, man kann eigentlich Dinge auch zerreden, aber ne, dass das Reden an sich ein Zeichen für mich, sonst hätte ich vielleicht auch diesen Beruf nicht, der Wertschätzung ist und des Zuhörens und ich interessiere mich für dich. Ne, und dass man aber dafür auch nicht unbedingt in eine Paartherapie muss, sondern sich das auch nochmal so vergegenwärtigen kann. Das fand ich jetzt auch ganz schön von dem, was du gesagt hast. Und das, ja, wenn man eine gute Erfahrung mit Paartherapie macht oder ne, Mediation, dass da jemand ist, der vielleicht nochmal helfen kann, diesen Rahmen auch zu halten, dass da vielleicht keine Unterbrechung dazu kommt, dass ne, vielleicht jemand nochmal darauf hinweist, was sind Ich-Botschaften? Ne? Wie ist die Zeit gerade fair verteilt? Also, dass jemand helfen kann dabei, aber dass das natürlich auch ohne geht, sich Zeit zu schenken.
Ja, und auch so Gesten, der ist, ich mache mir die Mühe, es ist mir wichtig, ich nehme mir die Zeit, genau, die dann eben Vertrauen wieder aufbauen. Genau.
Ja.
Gut.
Dann, ja, spannend. Hab gerade gedacht, ich habe direkt schon zwei Ideen für weitere Folgen notiert und so. Mein Gehirn ist angesprungen und will in verschiedene Richtungen. Ich glaube, wir haben es schon mal schön breit ausgeleuchtet.
Ja. Was wäre jetzt noch so eine Folge, die sich daraus ergeben könnte?
Ich habe das Thema Cancel Culture hat mich so nochmal beschäftigt, also richtig auch, ne? Weil du bist ja auch sofort drauf angesprungen. Also ist das so, dass man nichts mehr sagen darf? Was heißt das? Aber wie ist dieses Argument der Cancel Culture? Wer cancelt eigentlich wen und so heutzutage? Aber auch ganz konkret, ne? Wenn ich dann Beiträge schreibe, kommentiere ich da, wenn jemand irgendwie was hat, was ich irgendwie diskriminierend finde, lösche ich das? Was ist überhaupt wirklich diskriminierend? Und sind wir da auch vielleicht zu sensibel teilweise und denken nur, irgendwas ist diskriminierend? Also so, das fand ich spannend. Und als ein Thema und das andere, Umgang mit Nachrichten. Also gucke ich mir, wenn ich die aktuelle politische Weltlage erschlagend finde, ziehe ich mich raus und gucke mir keine Nachrichten mehr an, bin aber dann uninformiert oder also wie kann ich eigentlich damit umgehen mit dieser Nachrichtenlage, fände ich auch nochmal interessant.
Ja, total. Ich finde das, an die Nachrichtenlage habe ich auch gedacht, als wir darüber gesprochen haben, darf ich mich erstmal selber schützen? Mhm,
genau.
Und auch da würde ich eben, gerade da würde ich sagen, immer schön schauen, innerlich so in Balance zu bleiben, wenn es mir zu viel wird, lieber eine Pause machen und erst wieder, gucken, was tut mir selber gut und selber auch quasi stabil bleiben, gesund bleiben. Denn anders bringt, also kann ich auch nicht für die Welt hilfreich sein, wenn ich daran kaputt gehe, sozusagen. Und dann eben, aber auch nicht rigide, sondern vielleicht ne weniger oder eine Zeit lang nicht und dann wieder wohl und das so ausloten. Und ich glaube, diese Mühe, die fordert es irgendwie überall, ne? Also, dass man keine einfache, so ist richtig, so ist falsch, sondern immer wieder so ein bisschen, genau, auslotet, guckt und immer wieder eine neue Entscheidung darin trifft.
Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, sehr okay. Schön.
Dann machen wir mal einen Punkt und sprechen uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Tina.
Tschüss. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.